Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die wohl erholt nun aus der Bye Week kommt. Das hoffen wir alle zumindest. Die Verletzten sind eigentlich fast schon alle wieder fit. Wir sind ja auch gar nicht mit so vielen Verletzungen in die Bye Week gegangen nach der Niederlage in Frankfurt. Und ich meine, die Bye Week war im Prinzip wie ein Sieg für die Dolphins, weil alle, den man es hätte wünschen können, aus Dolphins Sicht zu verlieren, die haben tatsächlich auch verloren. Bisschen verrückt das Ganze, aber natürlich irgendwie auch sehr, sehr positiv. Und damit, will ich aber auch sagen, wenn es heißt Dolphins läuft, dann heißt es natürlich, ich mach das Ganze hier nicht alleine, sondern dieses Mal sind tatsächlich wieder andere Leute mit dabei. Der Tobi ist nämlich auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Thilo ist auch wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin.
Ja. So, und damit sind wir an der Folge. Was erwartet euch diese Folge überhaupt? Und zwar werden wir gleich in die News gehen. Ein, zwei Geschichten gibt es ja. Und dann geht es in eine kleine Review zur Saison bisher. Also wir ziehen ein kleines Mid-Season-Fazit, so kann man das nennen, weil ja die Bye Week bietet es an. Und da kann man auch zumindest schon mal ein bisschen Revue passieren, wie die Saison bisher so gelaufen ist. Was war gut, was war schlecht? Und dann vielleicht ein paar kleine Awards verteilen, wie das bisher so aussieht. Wer ist vielleicht der beste Spieler? Wer könnte in der zweiten Saisonhälfte vielleicht nochmal ein bisschen zulegen? Da wird uns auf jeden Fall nicht langweilig. Dann gibt es die Preview. Ihr seid, wie ihr es dann quasi gewohnt seid. Letzte Woche gab es logischerweise keine Preview, weil wir kein Spiel hatten. Wir spielen nächste Woche oder jetzt am Wochenende zu Hause gegen die Las Vegas Raiders mit einem neuen Head Coach, den sie nun seit ganzen zwei Spielen haben. Die zwei Spiele haben sie gewonnen, aber dazu später mehr. Und damit würde ich tatsächlich sagen, gehen wir einfach in die News rein. Und da Tobi, River Crycraft ist runter von der RH. Wir haben tatsächlich am Tag 21 von 21 im Trainingsfenster haben wir ihn wieder unter oder von der RH runtergeholt, so nicht unter Vertrag genommen und von der RH runtergeholt und damit quasi ihn nicht die Saison beendet. Verstärkt uns das? Verstärkt uns das nicht? Ist das gut? Ist das schlecht? Tobi, hol uns da mal bitte ab.
Also River Craycraft verstärkt die Dolphins auf jeden Fall in der Tiefe im Wide Receiver Core. Da sieht es ja, wenn man jetzt mal unsere Top 2 Tyreek Hill und Jalen Waddle ausnimmt, vielleicht noch Braxton Berrios, da sieht's ja dann doch schon etwas dünner aus. River Craycraft hat immer sehr solide gespielt, wenn er für die Dolphins gespielt hat. Er hat in seiner Karriere auch schon 3 Touchdowns für die Dolphins gemacht und ist immer solide, war jetzt nie besonders auffällig, aber das wird hinter den beiden Türmen unserer Offense auch schwierig, aber er ist immer da, Tua kann ihn gut bedienen, die Connection ist relativ gut, von daher er ist eine solide Option in der Tiefe und das wird die Dolphins in der Offense nochmal stärker machen. Gerade auch, wenn es dazu kommen sollte, dass mal entweder Tyreek Hill oder Jalen Waddle entweder aus dem Spiel genommen werden können oder einen schlechten Tag haben.
Ja, da denke ich, das passt soweit. Und dann, wir lehnen uns jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Wir haben gerade in dem Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass er ja noch eigentlich gar nicht elevated ist oder von der RH runtergenommen wurde. Wir sprechen natürlich über niemanden anderes als unseren Rookie Devon Achane, der sich ja verletzt hatte und es kam so ein bisschen raus, dass man da eher Sicherheit hat walten lassen mit einem Knieskelett, hätte ich jetzt fast gesagt, mit so einer Bandage beziehungsweise so einem, mir fällt es jetzt nicht ein, aber ihr wisst draußen alle, was ich meine, hätte er vermutlich spielen können, laut McDaniel. Dementsprechend haben die Dolphins dort etwas Sicherheit walten lassen, so kann man es sagen. Aber Thilo, unser Rekordrunner, würde ich fast sagen, 12,1 Yards per Attempt. Ja, ich denke, da sollte er weiter drauf aufbauen. Wenn wir den jetzt am Wochenende wiederbekommen sollten, gibt uns das unsere Offense eine andere, eine neue, eine weitere Dimension?
Na klar, also ich glaube, das, was Achane bisher geleistet hat, da sind wir alle von mehr als begeistert gewesen. Und ich würde auch sagen, absolut positiv überrascht. Die Frage ist halt, das wissen wir alle nicht, wie fit ist er wirklich? Ich würde sagen, wenn es noch ein paar Mini-Fragezeichen gibt, dann lass das gegen die Raiders noch. Das sollte auch ohne gehen, hoffentlich. Kommen wir ja später zu. Aber da Mostert ja auch noch angeschlagen ist, beziehungsweise jetzt limited gestern war, heute ist der Injury Report ja noch nicht raus, würde ich sagen, vielleicht wenn er auf dem Snap-Count ist und mal ein bisschen antestet, kann das nur gut sein.
Da gehe ich erstmal von aus, dass das nur gut sein kann. Und ja, ich denke, dadurch, dass, also, wenn alle so ein bisschen angeschlagen sind, man kann ja die Last auch verteilen. Wilson ist auch so ein bisschen wieder reingekommen und Ahmed ist momentan nicht ganz da, wo er vielleicht mal letzte Saison zwischendurch war. Aber das soll dazu vielleicht einfach das abgeschlossen sein, damit ihr dort auch Bescheid wisst. Die Dolphins haben zudem einen weiteren Spieler in ihr Practice Squad aufgenommen und das ist Anthony Schwartz oder Schwartz. Der kommt von den Cleveland Browns, dort wurde er zumindest gedraftet und man sollte sich nicht wundern, sub 4.3 Fort Yardash, also es ist natürlich ein Speedster, was auch sonst, also ich habe, Adrian hatte das gepostet und ich konnte mir nicht verkneifen, die Dolphins nehmen halt alles, was bei 3 auf den Bäumen ist, weil das ist ja Speed, Speed, Speed und wenn es dann noch was sein darf, noch ein bisschen mehr Speed. Einfach ein bisschen verrückt, dass wir wirklich alles, was schnell ist, einfach unter Vertrag nehmen. Aber dadurch, dass Jalen Waddle ja offensichtlich nicht ganz bei 100% war diese Saison, noch in keinem Spiel so wirklich, ist das vielleicht auch gar keine schlechte Idee, dort noch etwas tiefer aufzubauen. Und River Craycraft ist ja auch wieder mit dabei. Das sollte also passen. Und damit würde ich, bevor ich eine kleine Frage zur NFL generell stelle, da Micho heute leider nicht dabei ist, ich war gerade erst zu Hause, deswegen habe ich jetzt auch keine Fragen für ein etwaiges Roundup bereit. Das kann ich dann einfach auch nicht so gut, wie Micho es kann. Das ist einfach, ich kann das nicht. Und dementsprechend gibt es noch eine Sache, Tobi, die wolltest du anbringen. Da geht's dann leider um eine nicht ganz so schöne Geschichte, die einem unserer, ja, oder vielleicht sogar bei den deutschen Fans, bekanntesten Dolphins-Fan in den USA, leider widerfahren ist.
Ja, uns hat gestern in den Abendstunden die Nachricht aus Amerika erreicht, dass der Danny Johnson, der CEO von The Positive Purpose, von TPP, einige werden ihn in Frankfurt persönlich kennengelernt haben, viele kennen ihn auch so schon, sich bei einem Arbeitsunfall den linken Daumen abgerissen hat. Man konnte ihn leider nicht wieder annähen und man muss jetzt sehen, inwieweit er die Operationen, die da anstanden oder auch noch anstehen, gut verkraftet, aber ist natürlich ein harter Schlag, gerade für ihn als Häuslebauer und Handwerker einen Daumen zu verlieren, ist natürlich sehr übel. Wir kennen alle die Situation des Versicherungswesens, der Krankenversicherung in Amerika. Wie es da jetzt genau aussieht, weiß man auch nicht so genau. Von daher hat der e.V. In Deutschland, die Miami Dolphins Germany e.V. haben einen Charity Raffle für Danny gestern ins Leben gerufen und da kann man Danny spenden und kann dafür auch noch was Gutes tun, kann dabei auch noch ein paar Memorabilia gewinnen. Also ich glaube, ein Mini-Helm ist dabei, ein Jersey ist dabei, ein unterschriebener Football ist dabei. Also da sind gute Preise dabei. Es gibt auch die Möglichkeit, auf den Gewinn in Anführungszeichen derart zu verzichten, dass man sich Raffle-Spots kauft. Einer kostet 5, 6 kosten 25, so wie das in den Raffles immer ist. Und dann den möglichen Gewinn an den Verein zurückzugeben, dass dann mit den Gewinnen später in einem Weihnachtsraffle vielleicht noch was Gutes getan werden kann, was aber das Wichtigste ist, alles, was wir da einnehmen und alles, was der e.V. einnimmt, geht zu 100% an seine Familie und an Danny, weil da ja bis jetzt noch nicht bekannte Kosten auf ihn zukommen, die sicherlich einer oder eine Familie alleine schwer würden tragen können. Kurzer Zwischenstand, Donnerstagnachmittag, ich habe vor 2 Stunden, glaube ich, das letzte Mal geguckt, sind wir bei knapp, ich glaube, 2.500 Euro, die wir da schon einnehmen konnten. Und natürlich ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist in erster Linie auch ein Zeichen an Danny, dass er da nicht alleine ist und dass er der deutschen Dolphins-Community sehr am Herzen liegt.
Genau. Und da einfach an der Stelle gute Besserung an Danny und hoffen wir das Beste, dass jetzt quasi so das Beste aus dieser Situation rauskommt. Ich meine, es ist passiert, wir können es leider nicht ändern, aber dass es ihm zumindest soweit gut geht und dass er dann schnell wieder, ich sag mal, dem nachgehen kann, was ihm Spaß macht. Und genau. Also da, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch an uns wenden. Wo, wie, was, werden wir euch sicherlich an die richtigen Stellen weiterleiten. Also das ist gar kein Problem. Das wollten wir hier nochmal gesagt haben, als Dolphins Community in generellem einfach, ist das immer wieder eine schöne Sache, sich dort auch gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, wenn eben so ein Schicksalsschlag auch einfach wieder fährt. Und damit, sind wir dann im nächsten Teil der Show und im Vorgespräch schon so ein bisschen angeteasert, und zwar die Bills stehen inzwischen 5-5 und haben durch eine super kuriose Situation, und zwar eine Defensive Pass Interference, die für mich eine war, wir können über unterworfene Defensive Pass Interference Sachen sprechen, wie wir wollen. Der Cornerback war einfach so geschlagen. Und wenn Wilson das Play richtig liest, dann ist das ein easy Touchdown. Gut, war jetzt nicht so, es wurde unterworfen und der Cornerback ist halt einfach in Judy reingelaufen, der dadurch den Ball nicht fangen konnte. Und dann musste man am Ende noch das Field Goal machen. Und das erste hat man verschossen, aber die Bills haben den Broncos geholfen mit 12 Man on the Field. Dann hat man das Field Goal getroffen und das Spiel mit auslaufender Uhr gewonnen. Tobi, die Bills stehen 5-5. Kommen sie in die Playoffs? Und sie haben natürlich ihren OC auch entlassen. War das ein Move, der gerechtfertigt ist?
Der Ken Dorsey, der OC der Bills, ist so ein bisschen jetzt das Bauernopfer, weil man den so ein bisschen als Schuldigen auserkoren hat, dass die Offense nicht so wirklich so gut funktioniert, wie sie funktionieren könnte. Aber ich denke, das ist wie immer nur ein Teil der Lösung. Das Problem, in Anführungszeichen, was die Bills jetzt haben, ist tatsächlich der Spielplan, weil sie spielen noch bei den Eagles, bei den Chiefs, gegen die Cowboys, bei den Chargers und im letzten Spiel in Miami bei den Dolphins. Das heißt, das sind 5 Spiele, von denen man sagen kann, okay, kannst du vielleicht, wird schwierig, die Bills müssen davon eigentlich, weil ich nicht denke, dass man mit 10-7 in die Playoffs kommen kann in der AFC. Gerade auch, weil man mit 10-7 nicht die AFC East gewinnt. Hoffentlich gehen wir davon aus, dass die Dolphins besser als 10-7 abschneiden. Dann wird es langsam mit den Playoffs richtig eng. Also da müssen von diesen wichtigen Spielen, wenn die Bills da 2 verlieren, und das ist ja gerade in Arrowhead bei den Chiefs und in Philly gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man da auch verlieren kann, dann sind die Playoffs für die Bills Geschichte. Und dann ist die Saison, die gestartet wurde mit einem klaren Fenster für einen Super Bowl-Einzug und eventuell einen Super Bowl-Sieg, dann absolut verheerend. Also die Saison läuft für die Bills sehr, sehr, sehr bescheiden. Und wenn man sich mal in der deutschen Bills-Community umhört, dann ist da aber ordentlich Feuer unterm Dach. Also bislang ist es echt für Miami glücklicherweise und für Buffalo leider, das läuft überhaupt nicht. Und wie gesagt, das Running Game, was in Teilen einigermaßen gut funktioniert, wird ein bisschen vernachlässigt. Aus meiner Sicht, was ich so sehe bei den Spielen, versucht Josh Allen teilweise dann auch wieder zu sehr zu zwingen und versucht dann sich wieder in die MVP-Form zu bringen und übertreibt es dann an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen, nimmt vielleicht ungewollt oder auch gewollt dann ein bisschen zu sehr und zu viel Risiko. Und wenn dann solche wirklichen Anfängerfehler dazukommen, wie eben jetzt bei den Broncos, dass die da mit 12 Mann in die Field-Goal-Verteidigung gehen, dann muss da nicht nur beim OC irgendwas ganz gewaltig schieflaufen, sondern dann muss wirklich alles dann in Frage gestellt werden. Und ich denke, das werden die Bills, wenn sie Pech haben, in 3 Wochen, wenn sie bei den Eagles und bei den Chiefs verlieren, dann auch tun müssen, weil dann ist die Saison vorbei.
Ja, Thilo, sind die Dolphins damit eigentlich schon sicher Division-Sieger und glaubst du, dass Joe Brady die Bills-Offense jetzt noch besser machen wird, als dass sie sowieso schon waren?
Erste Frage, klar, nein. Also wenn uns die Saison mal wieder eins zeigt, man kann eigentlich das, was man vor 3 Wochen gesagt hat, über den Haufen werfen. Wir saßen hier vor dem Broncos-Spiel, nach dem Broncos-Spiel, da waren die Broncos die mit Abstand schlechteste Defense. Mittlerweile stehen die auch, glaube ich, bei 5-5 und sind ein Spiel hinter uns, wenn man sich das mal so überlegt, beziehungsweise 2. Das geht alles so schnell und natürlich, dass das Tobi gesagt hat, ist richtig. 2 Niederlagen, ich würde sagen 3, also mit 10-7 kann das vielleicht noch irgendwie klappen. 9-7 wäre es dann ja nicht. Von daher, die Bills müssen jetzt, also aus Eagles, Chiefs, Cowboys haben sie noch, unser Spiel müssen sie eigentlich mindestens 2 gewinnen und dann dürfen sie nicht stolpern, das ist eng. Wir müssen unser Spiel natürlich auch gewinnen, aber durch sind wir noch nicht. Das ist die erste Frage, auf keinen Fall. Und die zweite Frage, ich weiß noch, Joe Brady kam, jetzt lass mich überlegen, ist das 4 Jahre her, als er zu den Panthers kam, als der gehypte OC aus dem College, der Pass-Heavy spielen soll. Von daher frage ich mich, wie der da jetzt das Run-Game verbessern soll. Aber ich stecke auch nicht so tief bei den Bills drin, muss ich auch sagen. Ob jetzt ein OC wirklich was dafür kann, wenn sich das Special Team falsch aufstellt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit der OC was dafür kann, wenn Josh Allen versucht, Bälle in Fenster zu werfen, die es nicht gibt. Und ich weiß auch nicht, was ein OC dafür kann, wenn die Hälfte der Defense der Bills verletzt ist. Aber das soll uns auch nicht stören. Wir haben dieses Jahr unser Fenster, sage ich mal, offen. Da müssen wir dran arbeiten. Und jetzt heißt es ganz klar, wir müssen die AFC East gewinnen. Und wir sind 2 Spiele vor den Bills, beziehungsweise 1. Und da müssen wir dann aufbauen. Und dann können die Bills uns gar nichts mehr.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Und damit gehen wir auch in den ersten Teil, also in den ersten größeren Abschnitt der Folge. Und zwar Review und Midseason Awards. Die Dolphins stehen inzwischen 6-3. In der Division selber sind sie damit sehr, sehr komfortabel, haben einen 1,5 Spiele Vorsprung vor den Bills, die 5-5 stehen. 1,5, weil sie aktuell den Tiebreaker eben verloren haben, weil die Dolphins ja bei dem besten Spiel der Bills-Saison dann den kürzeren gezogen haben. Dadurch 1,5 Spiele, aber insgesamt sieht das sehr, sehr gut aus. Die Dolphins haben insgesamt die Spiele gegen die Bills eben, gegen die Chiefs und gegen die Eagles verloren. Also das waren wirklich 3 Top-Teams, gegen die man gespielt hat bei den Bills. Muss man vielleicht dazu Fragezeichen hinstellen. Dafür hat man Siege eingefahren gegen die Chargers, gegen die Patriots, Broncos, Giants, Panthers und dann hat man die Patriots sogar gesweept. Nice. Und jetzt geht es nur für euch da draußen, einfach mal, damit ihr eine Vorstellung habt, was die Dolphins jetzt erwartet. Man spielt zu Hause gegen die Raiders, muss dann zu den Jets im Black Friday Game Dann spielt man zu Hause gegen die Washington Commanders, die aus der Bye Week kommen. Und dann hat man noch 3 Heimspiele in Folge und spielt zu Hause gegen die Titans, gegen die Jets, dann die Cowboys, muss dann noch zu den Ravens. Und das letzte Saisonspiel ist eben das eben schon erwähnte Spiel gegen die Buffalo Bills. 6-3. Ich hatte die Dolphins zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bei 5-4. Das heißt, die Dolphins sind dort ein Spiel im Plus. Ich hatte sie am Ende mit 11-6. Also, wir sind auf Playoff-Kurs tatsächlich und auch auf Kurs, die Division zu gewinnen. Das haben wir auch gerade schon von Tobi und Thilo gehört. Aber dann würde ich jetzt Thilo als erstes Wort geben. Thilo, bist du bisher zufrieden? 6-3, womit du gerechnet hast? Was hat dir gepasst bisher? Was hat dir noch nicht so gut gepasst?
Ich war tatsächlich auch bei 5-4. Ich glaube, wir hatten beide nämlich das Chargers-Spiel als Loss eingeplant. Ansonsten ist es fast alles so aufgegangen, wie ich es tatsächlich auch dachte. Wobei ich habe gesagt, wir verlieren ein Spiel gegen die Patriots und gewinnen gegen die Bills. Aber ist egal. Wir sind besser, als ich es erwartet hätte. Das ist alles super. Die Offensive klickt. Das hätte ich auch nicht so erwartet. Man kann natürlich wieder darüber diskutieren, was ist mit unserem lieben Thema O-Line. Es sieht besser aus. Ich glaube, wir hätten das alle nicht so erwartet. Wie viel davon jetzt wirklich individuelle Klasse der Spieler ist und wie viel das System von Mike McDaniel ist, könnte man mal drüber diskutieren, aber das ist ja nicht negativ, das ist ja gut. Ja, wenn wir mal das Frankfurt-Spiel ausklammern, das war ein ganz weirdes Spiel, finde ich, die erste Halbzeit, da können wir einen Haken hintermachen, was da schiefgegangen ist und warum. Ich glaube, das hast du letzte Woche so ein bisschen versucht einzuordnen, aber ist mir auch ganz schwer gefallen. Ich war ja auch im Stadion und so eine Halbzeit stand ich da und wusste so gar nicht richtig, was hier passiert, weil irgendwie das hätte ich nicht erwartet, dass das irgendwie so zahnlos wirkte. Ansonsten, Eagles-Spiel sehe ich gar nicht so kritisch, wie viele andere es tun. Da heißt es immer, wir haben zwar gegen ein Winning-Team gewonnen, aber ich war zu dem Zeitpunkt in Miami und saß auch in einer Bar und wenn man sich mal die Wiederholung anguckt, was da gegen uns teilweise gepfiffen wurde, und ich will es nicht auf die Schiri schieben, aber das war schon irgendwie, war schon sehr komisch. Und dann kam mir auch raus, der Schiri wohnte eigentlich in Philadelphia und pipapo, also das sehe ich auch nicht ganz so kritisch. Ich bin deswegen überraschend positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das nicht erwartet, dass das so gut läuft. Wir haben erwartet, die Defense wird ein paar Probleme haben und das wurde jetzt immer, immer besser. Jalen Ramsey ist jetzt zurück. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Defense jetzt einen Sprung macht in die Top 10, wo sie noch nicht war. Da erwarte ich sie aber. Und dann offensiv da weitermachen. Natürlich müssen wir jetzt dann doch mal eine der großen Mannschaften auch mal schlagen. Also dieses Narrativ, ob das jetzt richtig ist oder falsch, aber irgendwo stimmt's. Wir haben leider noch nicht gegen einen wirklich guten Gegner gewonnen. Das werden wir jetzt aber. Also da bin ich fest von überzeugt. Wir werden da 1-2 Siege holen. Ich glaube, das Ravens-Spiel ist tatsächlich das schwerste. Ob es im letzten Spieltag gegen die Bills noch um was geht, hoffen wir mal nicht. Und ansonsten bin ich sehr gespannt schon auf übernächste Woche, wie wir uns gegen die Jets dann so schlagen werden. Grundsätzlich kann man aber sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich hätte das so positiv nicht erwartet. Ich hätte erwartet, unsere O-Line wird uns massive Steine in den Weg legen, was bisher so nicht eingetreten ist. Die Defense hatte ihre Schwierigkeiten, kommt jetzt aber so langsam. Auch das konnte man erwarten. Naja, und dann so ein 70-0. Ich denke, das ist outstanding. Rekord hin oder her. Sowas sieht man vielleicht mal alle 25 Jahre mal irgendwie. Von daher ist das offensiv schon wirklich toll und macht Spaß und Bock auf die zweite Saisonhälfte.
Ja, ich glaube, da sprichst du vielen Leuten so ein bisschen auch aus der Seele raus, so dass es Bock auf die zweite Saisonhälfte macht. Tobi, gib uns doch mal deine Einschätzung zur Saison bisher.
Zunächst mal wollen wir die Broncos nicht schlechter machen, als sie sind. Sie haben schon Punkte gemacht gegen die Dolphins. Also wir haben ja nur in Anführungszeichen 70-20 gewonnen, nicht 70-0. Aber ich weiß schon, worin das hinausläuft. Aber ich glaube, ich war ja von uns dreien die in der Prediction der positivste. Ich hatte, glaube ich, sogar mit einer anderen Verteilung, ich meine, ich hätte 6-3 getippt, aber ich bin auch super zufrieden. Tilo hat die O-Line angesprochen. Ich habe jetzt in der Bye-Week bei PFF gelesen, die ranken die Miami Dolphins O-Line an 8. Und bei einer O-Line, die von 32 respektive letztes Jahr wahrscheinlich so 26, 27 kommt, wo wir ständig Verletzungen haben, wo Terron Armstead länger ausgefallen ist, wo in der Defense Jalen Ramsey länger ausgefallen ist, wo A-Chain verletzt war, wo alle mal hier, mal da so ein paar Verletzungen hatten, dann kann man bei 6-3 schon von einer sehr erfolgreichen Saison sprechen. Dass man Spiele in Buffalo gegen die Kansas City Chiefs, die dann ein Heimspiel hatten offiziell, und in Philadelphia verlieren kann, das wäre auch, glaube ich, mit einer besseren Mannschaft schwierig geworden. Das ist so, dass die relativ heimstark sind, diese Teams. Also das sehe ich jetzt als nicht so sonderlich kritisch an. Wir haben alle die Spiele gewonnen, die wir hätten gewinnen müssen. Also wir hatten bis jetzt, und da klopfe ich dreimal auf Holz, noch nicht so dieses klassische Trap-Game, wie das viele andere Teams auch in der AFC schon hatten. Das heißt, die Gegner, die wir schlagen müssen, schlagen wir, und das teilweise relativ deutlich. Tua hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Über seine Verletzungen redet jetzt kaum noch einer. Das ist auch positiv. Also da ist in Richtung Concussions und so überhaupt nichts mehr, was da irgendwie thematisiert werden könnte. Gut, das wird sich natürlich ändern, sobald er mal einmal wieder auf den Kopf haut, aber wir haben jetzt am Wochenende bei Lamar Jackson gesehen, naja, wenn die Spotter in der NFL konsequent sein würden, hätte der dann wahrscheinlich auch erstmal 1-2 Wochen im Concussion-Protokoll verbracht. Der hat's auch einmal schön, den hat's auch einmal schön gebrezelt, und da ist dann nichts passiert. Hat mich ein bisschen gewundert, aber das nur nebenbei. Und ansonsten, wir haben ein Laufspiel, erstaunlicherweise. Also Raheem Mostert ist bei 600 Yards. Ich hatte leichtfertigerweise vor der Saison gesagt, ja gut, für jeden Touchdown, den Raheem Mostert macht, spende ich einen Zehner. Er steht jetzt bei, glaube, 12 oder 13 Touchdowns, die er inzwischen in dieser Saison schon gemacht hat. Von daher, das ist schon sehr beeindruckend. Und Tilo hat den Finger in die Anführungszeichen in die Wunde gelegt. Natürlich sind wir uns darüber einig, dass unsere O-Line nicht die 8 beste der Liga ist. Natürlich sind wir uns darüber einig, dass Raheem Mostert nicht auf einmal der beste Running Back der Liga ist. Aber wir haben einen guten offensiven Playcaller, wir haben ein kreatives offensives Playcalling, und wir haben das, was wir in den letzten Jahren unter Brian Flores immer gefordert haben. Wir haben sowohl eine offensive Identität, dafür ist in erster Linie Mike McDaniel verantwortlich, und wir haben in den letzten Spielen auch gesehen, das war ja auch in Frankfurt der Fall, wir haben eine defensive Identität. Die Fangio-Defense fängt so langsam an, auch in erster Linie dadurch, dass Jalen Ramsey wiederkommt. Wir sind auf beiden Seiten des Balles wirklich auch in der Hinsicht ein Top-Team. Und wenn wir es schaffen, das noch ein bisschen weiter auf die konstante Linie zu bringen, dann sehe ich uns gerade im Hinblick auf mögliche Playoffs im Januar dann doch gut aufgestellt. Dass die Dolphins nicht alle Spiele top gespielt haben, da sind wir uns, denke ich, einig. Aber wir sind uns auch darüber einig, dass man die Season nicht im September, Oktober, November gewinnt. Aber viele Teams zeigen momentan, dass man sie in diesem Zeitraum verlieren kann. Die Bills haben wir angesprochen. Wie gesagt, die Dolphins machen das gut, was sie können. Sie setzen das gut um und setzen das gut ein, was sie können. Und sie schlagen, wie gesagt, sie schlagen die Teams, die sie schlagen müssen. Das haben viele andere nicht hingekriegt. Ich bin auch auf die Jets-Spiele gespannt. ganz ehrlich, wie unsere Offense es schafft, mit der immer noch oder wieder sehr guten Defense der Jets klarzukommen. Aber gerade die Offense unserer grünen Freunde ist nun nicht gerade was mir
Angst macht. Ja gut, aber das ist ja eine Preview, die du gerade machst. Das ist ja erst in 2 Wochen der Fall.
Ja, aber generell in den nächsten Wochen kommen Teams, die wir auch schlagen können, die wir eigentlich auch schlagen müssen. Und wenn wir aus den Wochen, die jetzt auf uns zukommen, mit 10 Siegen rausgehen, sage ich mal, aus den nächsten 6 Spielen, wenn wir davon 4 gewinnen, dann sind die Playoffs quasi sicher. Und es wäre doch mal ganz schön, wenn es besser laufen würde und wenn wir in der ersten Runde vielleicht ein Heimspiel hätten, dann kann man vielleicht auch positiven Mutes sein, dass man mal ein Playoff-Spiel gewinnt. Von daher, das habe ich vor der Saison als Ziel ausgegeben. Playoffs sind immer so eine Sache. Das ist tagesformabhängig. Ich will dieses Jahr, dass die Dolphins ein Playoff-Spiel gewinnen. Und wenn sie dafür eine Homefield-Advantage haben, umso besser. Also ich bin, wie man hört, begeistert.
Ja, wenn du das willst, Tobi, also dann kann nichts mehr schiefgehen.
Ja, auch nicht im Radio. Von daher kann ja nichts schiefgehen.
Das ist richtig. dem kann ich leider nichts hinzufügen. Und damit gehen wir auch in die kleinen Awards rein. Ich habe mir meine Awards gerade noch mal so ein bisschen angeguckt. Ich gehe einfach mit dem als erstes, weil ich musste ein bisschen drüber schmunzeln. Und zwar Rookie of the Season. Ich bin so ein bisschen die Liste durchgegangen. Ich weiß nicht. Das Problem mit den Dolphins diese Saison, wenn ich mir die Rookies angucke, wir haben auf der defensiven Seite Cam Smith, der 5 Snaps gespielt hat. Brandon Peely hat 29 gespielt. Und auf der offensiven Seite haben wir Chris Brooks, der 31 gespielt hat. Julian Hill auf Tight End hat tatsächlich 167 gespielt. Während Devon Achane natürlich durch seine Verletzung nur 101 Snaps gespielt hat. Ich würde tatsächlich, also wir können natürlich gerne was dazu sagen, aber ich glaube, da gibt's nicht viel zu sagen, weil das lohnt sich nicht. Ich denke, wir alle sind uns mehr oder weniger einig, dass Devon Achane eine Saison spielt, die besser ist als was man deutlich erwarten konnte. Und beim Rest ist das solide, wenn sie ihn gespielt haben, aber auch nicht wirklich bewertbar. Dementsprechend moven wir on. Und ich würde tatsächlich MVP machen wir als letztes. Davor machen wir Defensive oder Offensive Player of the Year, je nachdem, welches der MVP für denjenigen ist. Wir starten mit was Negativem, dann kommt nur noch was Positives. Und zwar, was ist, Thilo, bisher deine Enttäuschung der Saison? Wo du sagst, da hätte ich mir mehr von versprochen.
Ach Mensch, das ist schwierig, weil ich weiß nicht, ob ich da mehr von erhofft habe. Vielleicht war es irgendwo in einem dunklen Kämmerlein ein Wunsch, aber ich denke, wir können nach der Hälfte der Saison sagen, dass Liam Eichenberg wirklich kein NFL-Spieler ist und wir für ihn abgetradet haben. Das ist einfach fürchterlich bitter. Er wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen starten, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Niemand ist in die Saison gegangen und hat erwartet, da jetzt einen guten O-Liner zu haben, aber vielleicht hat man gehofft, dass irgendwas passiert und man hat einen O-Liner, wo man nicht jedes Mal einen Herzinfarkt haben muss, wenn er denn spielt, und leider ist es doch der Fall. Also ich weiß immer noch nicht, was die Coaches in ihm sehen, und es ist einfach für mich leider eine Gefahr, wenn er O-Line ist. Deswegen würde ich sagen, Leon Eichenberg, auch wenn ich keine Erwartungen hatte.
Ja. Okay, Tobi.
Die Enttäuschung, es hört sich jetzt zwar scheiße an und es ist, bei mir ist es Meckern auf hohem Niveau, aber wenn ich da konstant auf dem bin, was ich vor der Saison erwartet habe, muss ich leider, obwohl ich es nicht will, und ob Jalen Phillips nennen, weil ich hatte tatsächlich erwartet, dass der eine outstanding Saison spielt. Das hat er nun mal jetzt aus diversen Gründen nicht getan, und Enttäuschung wäre zu viel gesagt. Also das wäre wirklich zu viel gesagt. Aber da hatte ich mir mehr von versprochen. Enttäuschung, würde ich sagen, ist eher Emmanuel Ogbah aus meiner Sicht, weil auch von dem, gerade auch von der Combo in der Rotation hatte ich mir vielleicht ein bisschen mehr versprochen. Nur haben wir sehr viele Pressures kreiert und haben auch ziemlich viele Sacks gemacht, aber gerade von den beiden hatte ich mir noch ein Tick mehr erwartet, dass es noch ein Tick dominanter und noch ein Tick mehr Druck auf den gegnerischen Quarterback geben könnte.
Alles klar, gut. Ich war schon bereit, reinzuspringen, wenn du jetzt noch einen Spieler genannt hättest. Nö, sagt er. Gut, mit wem gehe ich denn an dieser Stelle? Und das ist alles gar nicht so einfach. Ich muss sagen, das Problem war, der Start-Hype war ein bisschen nach der Preseason, er war zwar dann direkt verletzt, aber ich hätte mir erhofft, dass Cam Smith mehr spielt. Ich schreibe ihn bei weitem noch nicht ab, aber ich hätte mir gerade aufgrund der Verletzung von Jalen Ramsey und zwischenzeitlichen Verletzungen von Xavier Howard, hätte ich mir durchaus gewünscht, dass Cam Smith vielleicht mehr das Feld sieht. Offensichtlich war er noch nicht so weit. Das ist für mich so leicht die Enttäuschung, um das so ein bisschen abzurunden. Aber damit dann auch genug von etwaigen Enttäuschungen. Und damit gehen wir zum sogenannten Unsung Hero. Also einem Spieler, den vielleicht keiner so direkt auf dem Radar hat, wenn man an diesen Spieler denkt, der aber vielleicht schon deutlich Workload hatte, aber jetzt auch nicht mega krass, also nicht so surprising krass, sondern halt einfach, er ist da, macht einen guten Job, so. Und ich würde da einfach mal reingehen als erstes und würde tatsächlich Kendall Lamb nennen. Weil wir müssen uns ja vorstellen, oder wir müssen uns ja mal vor Augen halten, dass Terron Armstead, ich glaube, zweieinhalb Spiele gemacht hat. Und ohne Terron Armstead, ohne Connor Williams, vor der Saison, ich glaube, hätte einer gesagt, von diesen 9 Spielen spielt Terron Armstead 2,5 und Connor Williams spielt 6. Ich glaube, 6 hat er gespielt oder 6,5. Ich weiß nicht, was ihr da draußen gedacht hättet, was mit Tua passiert, aber Tua ist gesund. Ja, das ist erstmal. Und deswegen, Kendall Lamb als Backup-Tackle hat einfach einen soliden Job gemacht. Das war jetzt nicht, oh mein Gott, aber holy smoke, viel, viel besser als erwartet und dementsprechend für mich einer dieser unbesungenen oder nicht besungenen Helden dieser Saison bisher. Und damit würde ich das Zepter weiter an Tobi geben.
Das ist ganz lustig, dass du Kendall Lamb nimmst. Ich habe nämlich auch O-Line, aber ich habe einen anderen Spieler. Ist jetzt zwar ein bisschen doof, weil, also was heißt doof? Er ist ja jetzt nun mal verletzt, aber das, was Isaiah Wynn auf Guard gespielt hat, das war weit über dem, was man von ihm erwarten und auch sogar über dem, was man von ihm aus den Eindrücken des Trainingscamps erhoffen konnte. Also es sah ja teilweise, gut, auch durch das Playcalling und den schnellen Release von Tua geschuldet, es sah ja zwischendurch tatsächlich so aus, als hätten wir unsere Problemstelle auf der linken Seite durch Isaiah Wynn geschlossen. Und dass man jetzt in einer Situation ist, dass man ihn zurückerwartet, ich denke, da wären wir vor einem Dreivierteljahr noch nicht gewesen, dass wir sagen, oh, wenn Isaiah Wynn zurückkommt, macht das die Mannschaft stärker. Aber das ist faktisch so. Und für mich ist das tatsächlich einer der Spieler, die ich da als erstes nennen würde.
Gut, und damit, Thilo, dein Unsung Hero der Saison bisher.
Soll ich jetzt mit O-Line weitermachen? Nee. ich hätte tatsächlich, nein, Lester Cotton hätte ich jetzt nicht gesagt, obwohl ich auch positiv überrascht bin ein bisschen. Ist besser als Liam Eichenberg und hatte auch so keinen auf dem Zettel. Aber nein, dann würde ich würde dann Braxton Berrios nehmen. Vor der Saison haben viele sich so ein bisschen gewundert, wenn man so auch in andere Podcasts geguckt hat, hat man immer gehört, ja, Dolphins, super Receiver-Duo, aber was ist, wenn da jemand sich mal verletzt, wenn Hill und Waddle nicht da sind und die 3 ist ein großes Fragezeichen. ich fand das immer so ein bisschen, naja, ich sag mal komisch, aber ich würde sagen, mittlerweile hat sich Braxton Berrios schon als sehr gute bis Variable Nummer 3 erwiesen. Gibt nicht nur beim Return-Spiel uns eine neue Dimension, die wir vorher so nicht hatten. Auch als Receiver Nummer 3 hat er wirklich einen Impact und macht die uns einfach schwer außenrechtbar. Also das finde ich wirklich gut, hätte ich so nicht erwartet und von daher würde ich sagen, ja, Braxton Berrios.
Ja, nice. Den hatte ich bei mir auch auf der Liste, gerade weil wir inzwischen das Return-Game haben. Und gute Wahl, gefällt mir. Ich finde es auch gut, gerade wenn man jetzt so drei Leute hat, dann kommt man immer noch auf, kann man immer noch jedem einem irgendwie was überlassen, das ist immer ganz nice und man hört auch mal ein paar andere Geschichten. Aber Tobi, dann überlasse ich dir jetzt den ersten Spieler bei Surprise of the Season.
Puh, also das ist schon wirklich, wirklich eine Nummer. Da hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt vor der Saison nicht auf den Spieler festgelegt hätte, hätte ich wahrscheinlich jetzt hier Braxton Berrios genannt, weil ich hatte den vor der Saison als klaren Punt-Returner, Kick-Returner und in der Offense dann nicht weiter zu gebrauchen auf der Liste. Und der steht nun mal jetzt auch schon was bei fast 200 Yards. Und was ich so beeindruckend finde, er hat in vielen entscheidenden Situationen viele entscheidende First Downs gemacht. Und das fand ich an Braxton Berrios bemerkenswert. Ich muss aber mit Raheem Mostert gehen, dass der so durch die Decke geht. Da konnte keiner mit rechnen, da habe ich nicht mit gerechnet. Der Mann ist ganz klar auf einer 1000-Yard-Saison. Der Mann hat, glaube 13 Touchdowns jetzt gemacht. Wahnsinn. Wenn er jetzt noch seine Fumble-Problematik ein bisschen besser in den Griff kriegen würde, dann wäre der ein richtig, richtig, richtig guter Spieler und wäre wahrscheinlich auch bei mir in der Dolphins-internen MVP-Diskussion sehr weit vorne, aber ne, ich bin nicht zu 100% zufrieden. Deswegen nur Surprise.
Alles klar. Thilo?
Die Kategorie finde ich auch wirklich echt schwer. Vielleicht sage ich einfach mal Bradley Chubb. Klingt da ein bisschen komisch, aber nach dem Trade im letzten Jahr und am Anfang des Jahres hatten viele Dolphins-Fans, ich auch, große Bauchschmerzen und wir haben gesagt, das war ja rausgeschmissenes Geld, das Trade-Value-Vertrag, alles Mögliche, das ging völlig über den Jordan. Seit 2-3 Spielen, finde ich, sieht das schon ganz anders aus. Bradley Chubb hat echt einen Impact und wenn er dreimal auf Holz klopfen fit bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass der am Ende eine Saison spielt, die dann doch annähernd an seinem Vertrag angemessen erscheint. Und damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Vielleicht ein bisschen andersrum gedacht.
Ja, warum auch nicht? Ich habe auf jeden Fall, es mag vielleicht ein bisschen komisch erscheinen, dass ich diesen Spieler nenne, aber ich habe Andrew Van Ginkel. Und das hat einfach den Hintergrund, dass er so viel mehr eingesetzt wird. Also ich hatte ihn zwar natürlich auf dem Zettel, aber er hat halt einfach auch schon 375 Snaps gespielt. Natürlich, Jalen Phillips verletzt. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit Bradley Chubb vergleicht, der hat 490 Snaps, Andrew Van Ginkel hat 375. Also da ist schon ein Gap dazwischen. Aber es ist ganz klar, dass Andrew Van Ginkel eine wichtige Rolle einnimmt und er einfach auch mit seiner Leistung viel überrascht. Natürlich waren das immer so Sachen, die er gut konnte, die er jetzt auch zeigt. Aber insgesamt für mich die Überraschung der Saison, dass wir ihn so viel einsetzen und ich finde es positiv, dass er zum unter anderem vorm Emmanuel Ogbah auch die Snaps bekommt. Ich meine, bei Ogbah war ich mir sowieso relativ sicher, dass der immer weiter irgendwie ins Aus gedrängt wird, aber ja, es ist nun mal so und dementsprechend ist Andrew Van Ginkel meine Überraschung bisher der Saison, meine positive Überraschung und damit kommen wir zum Defensive oder eben zum Offensive Player of the Year. Das kommt jetzt ganz darauf an bei euch beiden, ob der MVP eben ein defensiver Spieler oder ein offensiver Spieler ist. Wenn der ein offensiver Spieler ist, dann habt ihr natürlich einen Defensive Player of the Year und dementsprechend auch andersrum. Und wenn ich jetzt die Reihenfolge durchgehe, dann dürfte Thilo anfangen.
Und mit was soll ich denn anfangen? Was ist denn euch am liebsten?
Entweder Defensive oder Offensive Player of the Year, je nachdem, was du dir jetzt so ausdenkst, wer dann MVP für die Dolphins ist.
Ach, ja, dann fange ich an, Defensive Player of the Year, fange ich an mit David Long Jr. Auch wieder ein bisschen vielleicht überraschend, aber man könnte ansonsten nach meinem Empfinden natürlich noch Javon Holland nehmen. Den will ich jetzt nicht wegnehmen. Und ansonsten spielen einige nicht konstant oder waren verletzt. Und bis auf das erste Spiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist David Long der Linebacker in der Mitte, der wirklich einen Impact hat, der Jerome Baker fast schon, sag ich mal, in Schatten gespielt hat, der uns geholfen hat. Das war ein Signing, das hatten viele auf dem Radar, aber es war jetzt kein Signing, wo alle geschrien haben, hurra, ist halt irgendwie Linebacker und nicht so fancy. Aber ich glaube, er hilft unserer Defense und wird das auch noch weiter tun. Auch wenn er natürlich jetzt nicht so im Rampenlicht steht wie Phillips und Co. Aber er war ein Puzzlestück, was unsere Defense jetzt hoffentlich für den nächsten Schritt weiter hilft.
Ja. Gut, dann Tobi.
Gute Wahl, gute Wahl. Also zu Javon Holland vielleicht. Dieses eine Spiel, was er also in Anführungszeichen in Buffalo, was er verkackt hat, das lässt mich da zweifeln. Ich bin hier tatsächlich bei AVG. Die Begründung hast du gerade schon geliefert. Absoluter Energizer in der Defense, kriegt angemessene Snaps und hat eine Position und bringt eine Dynamik in die Defense mit rein, die wir so in dieser Hinsicht nicht hatten, die ich nicht erwartet habe. Und ohne ihn hätte die Defense sicherlich viel, viel schlechter ausgesehen. Nur hat er den Vorteil, dass einige Spieler, wie gesagt, ein paar Spiele verletzt waren, dass sie nicht konstant gut waren. Aber auf AVG konnte man sich immer verlassen. Der ist solide, der hält den Laden hinten zusammen und ist auch immer für einen, in Anführungszeichen, Durchbruch gut und über mangelnden Einsatz kann man sich bei AVG nun mal beim besten Willen nicht beklagen. Deswegen würde ich ihn wählen.
Natürlich kann man sich da nicht beklagen.
Ja, kommt ja auch aus Wisconsin, ne?
Eben. Was genau. Willst du mehr?
Genau.
Ja, also mein MVP liegt auch auf der offensiven Seite. Dementsprechend habe ich natürlich auch einen Defensive Player of the Year. Und ich habe etwas länger mit mir gerungen, wen ich hier denn nehmen sollte. Also, Christian Wilkins, ich weiß nicht. Und ich bin nachher bei einem Spieler, der vielleicht jetzt noch mehr für Verwirrung sorgt, weil Thilo ihn schon hatte als Surprise of the Season. Für mich ist es aktuell Defensive Player of the Year. Javon Holland ist absolut outstanding. Gar keine Frage. Vielleicht ist er sogar eher noch der Defensive Player of the Year. Aber aufgrund dessen vielleicht, wo auch, weil er eben, Thilo hat es beschrieben, schon so ein bisschen abgeschrieben war, bin ich an der Stelle mit Bradley Chubb gegangen. Ja, er hat einfach die meisten Forced Fumbles. Ich glaube sogar in der NFL geteilter erster Platz mit TJ Watt. Ich meine, es ist TJ Watt oder eben Myles Garrett. Ich weiß es gerade gar nicht auswendig, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr souverän. 8-6 schon. Nach der Hälfte der Saison ungefähr, ich meine, die Dolphins haben jetzt noch 8 Spiele, 9 haben wir gespielt. Dementsprechend, wenn man sich das hochrechnet, sind das am Ende der Saison irgendwie 15, 16 Stück. Natürlich spielen wir jetzt gegen etwas stärkere O-Lines vermeidlich. Also wir haben ja natürlich gegen die Giants, spielen auch noch gegen die Commanders. Okay, das hebt sich auf. Sorry, vielleicht kommen da doch noch ein paar mehr dazu. Und das ist einfach für mich jemand, der produziert. Er ist nicht dieser mega flashy Spieler, viel wie diese Top-Riege der Edge-Rusher. Und wenn Jalen Phillips fit ist, ist er vielleicht nicht mal mehr der beste Edge-Rusher bei uns im Team. Aber, und das würde ich sagen, er hat, die ganze Line wurde von der Line im ersten Spiel dominiert von den Chargers. Da wurde die komplette Dolphins-D-Line dominiert. Aber seitdem hat er einfach konstant Pressure. Er hat in den letzten 5 Spielen immer mindestens einen Sack gehabt. Also das ist einfach, Er ist angekommen bei den Dolphins und die Dolphins Defense ist angekommen in der Saison und dementsprechend gehe ich hier vielleicht für einige überraschend mit Bradley Chubb. Tobi?
Also ich finde, um das mal einen Bogen drum zu ziehen, dadurch, dass wir drei jeweils unterschiedliche Spieler genannt haben, kann man aber auch die große Stärke der Dolphins Defense in dieser Saison bisher sehen. Es gibt nicht den einen Spieler, der absolut outstanding spielt und alle anderen fallen etwas ab, sondern die Stärke dieser Defense ist, dass es auf viele unterschiedliche Schultern verteilt ist und jeder mal so seine flashy Momente hat und dass es dann nicht nur den einen gibt, sondern dass wir fünf oder sechs Schultern haben, auf der wir die Defense-Stärke verteilen können. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal erwähnt haben.
Gut, dann würde ich sagen, ich würde tatsächlich noch einen Shoutout an DeShaun Elliott raushauen, einfach weil er jetzt gar nicht irgendwie erwähnt wurde, aber er einfach auch eine super Überraschung dieser Saison ist. Den hätte man durchaus auch nennen können. Einfach für euch da draußen nochmal DeShaun Elliott Safety. Was der die Saison rockt, das hätte auch keiner von ihm gedacht. Aber damit kommen wir zum MVP. Und ich weiß nicht, ob wir uns da nicht deutlich einiger sind. Weil für mich gibt's an dieser Stelle eigentlich nur einen Spieler. Man könnte natürlich Tua sagen. Tua spielt eine sehr gute Saison. Da ich möchte ihm gar nichts wegnehmen. Aber der Spieler, der dieses Team am meisten beeinflusst und aufgrund seiner Leistung das auch untermauert, ist meiner Meinung nach Tyreek Hill, der diese ganze Offense um ein oder zwei Level einfach nach oben hebt und dementsprechend gehe ich hier mit Tyreek Hill. Nicht vielleicht die Lieblingswahl, aber leistungstechnisch einfach mit ein bisschen Abstand muss ich durchaus sagen, der Spieler, der für mich der MVP der Dolphins ist. Tobi?
Kann man nicht wirklich viel entgegensetzen. Für einige wird's Tua sein, der wie gesagt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber das, was Tyreek Hill da in den meisten Spielen abliefert und abgeliefert hat, ist wirklich outstanding. Wenn er so weitermacht, kommt er an die 2000 Yards dran und da muss man, denke ich, nicht mehr viel zu sagen. Das ist Wahnsinn. Also sportlich ist das extrem bemerkenswert.
Okay, Tilo, wie siehst du das?
Ja, ich habe bekannterweise mit der Person Tyreek Hill meine Probleme, aber sportlich gibt's da keine zwei Meinungen. Zu Tua ähnlich. Tua spielt eine gute Saison. Ich befürchte, dass sie so gut ist, dass wir im nächsten Jahr irgendwann über die 50 Millionen sprechen. Ich hoffe es nicht, aber das ist Gott sei Dank noch Zukunftsmusik. Aber sportlich ist es Tyreek Hill, auch wenn es mir ein bisschen schwerfällt. Ja.
Ja. Ja, ich glaube, da geht's vielen so und bei Tua. Ich bin tatsächlich gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Es wird auf jeden Fall spannend, wie die Dolphins ihre Umstrukturierung angehen, weil die wird es geben. Aber darüber werden wir dann natürlich nach dem Super Bowl sprechen, weil da spielen wir ja. Aber genau, das wird auf jeden Fall eine längere Diskussion, falls nicht vorher schon irgendwas passiert, weil wir ja einige Spieler haben, wo wir sagen könnten, die sollten wir vielleicht verlängern, aber wir haben gar nicht das Geld dazu. Gut, gibt es noch etwas, was ihr zu Awards oder irgendwas, was ihr erwähnen wollt zur ersten Saisonhälfte der Dolphins, Tobi?
Also bis auf die Tatsache, dass die Dolphins ein besseres Football-Team sind als in den letzten Jahren. Was mir so aufgefallen ist, nicht. Also individuelle Awards, klar, sind schön und gut, aber mir gefällt es, dass die Mannschaft an sich und auch in der Tiefe wesentlich besser agiert, als ich das gedacht hatte.
Nice. Tilo, möchtest du noch was hinzufügen?
Vielleicht, dass man sich damit beschäftigen kann, was mit Frank Smith passiert, der ist jetzt ja auch schon in manchen Verlosungen um einen vielleicht sogar Raiders-Job, man weiß es nicht. Das ist durchaus positiv. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass von uns ein Koordinator irgendwo zu Interviews kommt. Das ist eine positive Entwicklung. Hat natürlich immer die Gefahr, dass wir was verlieren, aber ich glaube, mit McDaniel haben wir da jemanden, der da super ist, naja, ich sage mal, für Nachwuchs zu sorgen. Aber wir sollten das im Auge behalten, denn das kann auf uns zukommen. Und durch die Regel, die jetzt ja, glaube ich, vor einem Jahr neu eingeführt wurde, dass man auch schon frühzeitig Interviews führen kann, kann das uns schneller einholen, als wir vielleicht denken. Das würde ich nochmal so in den Raum werfen.
Ja, finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Anmerkung. Und da geht es dann darum, dass die OCs, DCs natürlich immer jemanden sind, die auf Headcoachings-Postens gesetzt werden, meistens zumindest, wenn keiner der GMs oder eben der Owner auf eine verrückte Idee kommt, wobei College-Football-Coaches, Head-Coaches da meint man auch schon ein Thema sind. Gut, damit haben wir auf jeden Fall die Midseason Awards verteilt. Ihr könnt uns gerne wissen lassen, wen ihr so als MVP, als Defensive Player of the Year oder auch als Enttäuschung der Saison, wer hat euch überrascht? Lasst es uns einfach wissen, schreibt uns einfach an und dann ja, können wir da auf jeden Fall auch drüber diskutieren. Nice Sache. Und damit gehen wir jetzt in die Preview zum Spiel in Woche 11. Und zwar zum Spiel der Las Vegas Raiders bei den Miami Dolphins. Und für das Spiel gegen die Las Vegas Raiders haben wir uns natürlich wieder einen Experten eingeladen. Und da möchte ich einmal schon mal ganz großes Dankeschön und Moin Moin an Patrick sagen. Moin Patrick.
Ja, servus, hi. Danke für die Einladung und sehr schmeichelhaft die Bezeichnung als Experte, die nehme ich gerne an.
Ivo, natürlich, natürlich. Und wie gesagt, wir spielen gegen die Raiders, dementsprechend ist Patrick Raiders-Fan. Und Patrick, hol uns doch mal so ein bisschen ab, wie wird man eigentlich Raiders-Fan? Die haben ja auch so eine etwas längere Geschichte, sag ich mal, sind ja auch nicht immer in Las Vegas gewesen. Und wenn wir jetzt da draußen irgendwen haben, der sagt, ich finde die Raiders ziemlich cool, aber ich weiß gar nicht, irgendwie kann ich mich da mit irgendwem unterhalten drüber. Nein, natürlich nur unter vorgehaltener Hand. Aber gibt's dort Möglichkeiten, sich mit anderen Raiders-Fans irgendwo irgendwie auszutauschen? Das wären so meine Fragen. Also, wie wird man dazu und kann man sich auch mit Leuten austauschen, die so geworden sind?
Ja, also ich sag jetzt mal so, ich bin selbst Raiders-Fan geworden in den 2000er Jahren, also in den Nuller Jahren. Zunächst mal über Madden allgemein die NFL kennengelernt, dann immer mal so ein bisschen Highlight-Tapes gesehen, als das mit Streaming ja noch nicht so entwickelt war, beziehungsweise noch gar nicht gab. Und bin dann natürlich in Glanzzeiten in den Jamarcus Russell-Jahren dazugekommen. Und da könnte man sich jetzt schon fragen, ja, das war jetzt nicht die beste Zeit, warum wird man da Raiders-Fan? Es ist einfach der Raiders-Way, the Raiders way of living the life. Ne? Letzten Endes macht für mich es aus, ein Raiders zu sein, wenn man diesen Willen hat, diesen unendlichen Willen, einfach besser zu sein als der andere, alles zu geben, Commitment to Excellence und wirklich mit Vollgas und mit Leidenschaft Football zu spielen. Schneller zu sein als die anderen, stärker, besser, in welcher Variation auch immer. Das macht für mich tatsächlich das Raiders-Dasein aus, auch wenn wir es die letzten 20 Jahre nicht so geschafft haben. Aber dieses Credo ist einfach so ein bisschen hängen geblieben. Und ja, man findet, wenn man jetzt mit Football noch gar keine so richtigen Berührungspunkte gehabt hat, findet man immer Leute online natürlich heutzutage, die das teilen. Beispielsweise kann man bei uns auf dem Discord schauen, da sind ein paar Raiders-Fans dabei, die das sogar noch länger verfolgen als ich, also die in den 80er, 90ern das teilweise schon so ein bisschen mitverfolgt haben. Austausch untereinander, sehr familiär, also wenn man auch darauf Bock hat, in die große Raider Nation Family reinzutauchen, kann man das auch machen. Gibt auch zwei größere Fanclubs, die Wrecking Crew Germany und die Black Hole Germany. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht so mit verbandelt, aber muss man nicht sein, kann man sein. Gibt genügend Wege, sich mit Leuten auszutauschen, die auch Bock auf Silver und Black haben. Ähnlich wie bei den Dolphins natürlich auch.
Richtig. Cool. Und dann würde ich gleich einfach sagen, wir springen einfach rein in die Preview zum Spiel. Und wie ihr es gewohnt seid, ich fange einfach mal mit so ein, zwei Fragen an. Und mit der ersten Frage, da gehe ich einfach mal jetzt auf vielleicht einen der Elefanten im Raum. Und zwar habt ihr seit 2 Wochen einen Interims-Headcoach. oh Wunder, Josh McDaniels hat es wieder nicht geschafft, eine Franchise auf den Weg des Erfolges zu führen. Oh Wunder, wir sind alle sehr überrascht, fast. Wie hat man das als Raiders-Fan wahrgenommen? War das überraschend oder war das so wirklich so eine Befreiung? Ich meine, wie bei den Dolphins damals, wo Adam Gase dann gegangen wurde. Ich meine, Adam Gase hat die Dolphins in die Playoffs geführt in der ersten Saison, aber danach war echt so, Bauchschmerzen. Hol uns doch mal ab, wie war das für dich? Wie war das bei den Raiders-Fans?
Adam Gase ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Bloß der Unterschied ist, dass ihr mit ihm tatsächlich immerhin ein Jahr Erfolg hattet. Was man Adam Gase dann auch hochhalten muss. Nee, das Ding ist einfach das gewesen. Meiner Wahrnehmung nach, ich spreche jetzt einfach immer nach meiner Wahrnehmung, ist es tatsächlich so gewesen, dass vor allem die amerikanische Raider Nation Josh McDaniels schon nach der Hälfte der letzten Saison rausfliegen sehen hat wollen, weil wir ja letztes Jahr schon bei 2-7 gestanden hatten nach der Hälfte der Saison mit einem Team, was angekündigt worden ist, nur den nächsten Step nehmen zu wollen. Also weiter sich in den Playoffs etablieren zu wollen. Und dann mit 2-7 zu starten, ist halt schon so eine mittelschwere Katastrophe gewesen. Da hat schon die Hälfte der Fanbase gesagt, okay, F it, wir wollen einen anderen Coach. Ich war da stellenweise auch schon mit dabei. In diesem Jahr hat es tatsächlich nicht allzu lange gedauert. Also diese einzelnen Siege, die da mal eingefahren worden sind, gegen die Broncos beispielsweise, das war kein Glanzstück von der Offense, von jemandem, der sich selbst als Offensive Guru bezeichnet hat, der selbst meint, einen noch größeren Anteil am Erfolg der Patriots damals gehabt zu haben, als das, was er jetzt offensichtlich als Head Coach gerissen hat. Unterm Strich bin ich einfach nur froh, dass das Kapitel vorbei ist. Ich war überrascht, dass das Kapitel Dave Ziegler, also unser General Manager, der mit McDaniels im Doppelpack gekommen ist, dass es auch schon direkt vorbei war. Unterm Strich denke ich auch tatsächlich, dass ich mit Ziegler vielleicht sogar noch ein Jahr gemacht hätte, einfach um zu sehen, wenn jetzt McDaniels weg ist, was kann unser GM? Aber zu sagen, man macht jetzt den klassischen Cut und sagt, okay, das war ein Fehlgriff und man trennt sich jetzt von allem, was dem Patriot Way bei uns so etablieren wollte. Das waren McDaniels, das waren Ziegler und auch der Offensive Coordinator, der nicht mehr war als, weiß ich nicht, als eine Marionette letzten Endes auf der Sideline. Also der hatte nicht wirklich viele Aufgaben, so von dem, was man mitbekommen hat. Einfach erfreulich, dass man jetzt mit Antonio Pierce einen Headcoach gefunden hat, der hier wieder ein bisschen Leben in die Bude bringt. Und nur Erleichterung und Freude, würde ich sagen, tatsächlich.
Das freut mich auf jeden Fall zu hören, also dass man dann natürlich so auch eine gewisse Erleichterung spürt. Und Thilo ist auf jeden Fall sehr euphorisch heute dabei. Das gibt auf jeden Fall ein Sternchen im Hausaufgabenheft. Thilo, ja, du darfst auch gleich einfach mit den Fragen weitermachen, wenn du jetzt gerade schon eine aktuelle Frage hast. Steig du einfach mit deinen Fragen ein.
Ja, nee, ich wollte da tatsächlich aus Interesse ein bisschen zwischengrätschen nachfragen. Also bitte, Patrick, hab Nachsicht, dass ich bei den Raiders nicht so tief drin bin. Aber so aus Interesse, man hat dann über diverse Podcasts und Twitter etc. gehört, dass es wohl in der Kabine ein Vorfall gab, dass euer jetziger Coach Antonio Pierce da wohl eine Rede gehalten hat und auf seine Zeit bei den Giants angespielt hat, in der Zeit, wo er die uns geliebten Patriots dann auch geschlagen hat. Deswegen unsere Serie hält noch, vielen Dank dafür. Und dass dann McDaniels gesagt hat, du redest nicht so über die Patriots. Ist da mittlerweile mehr rausgekommen oder ist das so eine Boulevardente?
Also diese Story ist ja geleakt worden von Jay Glazer, der als NFL-Insider ja mehrere Jahrzehnte wirklich gute und doch interessante Artikel auch veröffentlicht hat, sich aber in den letzten Jahren immer so ein bisschen weiter rausgenommen hat. Dieses Meeting hat es gegeben, diesen Ausspruch, das ist zumindest was vom einen oder anderen Spieler bisher behauptet worden ist, dass dem nicht so ist. Ich habe aber auch schon Artikel gesehen, dass das wohl unter vier Augen gesagt worden ist oder als nur noch die Coaches im Raum waren. Also so wie ich Josh McDaniels kennengelernt habe, traue ich ihm diese Aussage auf jeden Fall zu. Das ist ein Mensch, der viel mit seinem Ego zu kämpfen hat und da traue ich ihm das definitiv zu, dass diese Aussage so gefallen ist. Und wenn das ein NFL-Insider wie Jay Glazer, der wirklich sehr, sehr gut connected ist, dann auch so sagt, dann bin ich da eigentlich schon ziemlich, ziemlich sicherer Dinge, dass das auch in der Form oder leicht abgewandelt gefallen ist, ja.
Ist denn, da bin ich jetzt auch nicht so drin, aber wer ist denn im Zuge der Entlassung von McDaniels und eurem GM noch gegangen? Also so wie ich das gesehen habe, vieles von dem Coaching-Staff ist ja doch noch geblieben, oder welche Wechsel gab es da noch?
Genau, also McDaniels als Head Coach ist abgesägt worden, Dave Ziegler als GM ist abgesägt worden und Mick Lombardi, der Offensive Coordinator, der aber zuvor keine Play-Calling-Duties hatte, weil das eben alles unter McDaniels gelaufen ist, zumindest offensiv, der ist auch gegangen worden, einen Tag später tatsächlich. Ich bin mir auch nicht sicher, welche Aufgaben Mick Lombardi erfüllt hat. Und das ist auch als Raiders-Fan ein bisschen überraschend gekommen, als er dann auch weg war. Aber ja, ich meine, jetzt haben wir einen neuen Head Coach, einen neuen Offensive Coordinator, die auch schon im Coaching-Staff waren, die auch schon an anderer Stelle gezeigt haben, dass sie es können, dass sie auch durchaus Kompetenzen haben. Und dementsprechend schaue ich jetzt da gar nicht mehr so auf die letzten anderthalb Jahre. Das ist auch besser für den Blutdruck.
Okay. Bevor wir in die richtige Preview gehen, eine Off-Topic-Frage noch so ein bisschen. Ich habe meine Sozialisation so ein bisschen aus dem europäischen Fußball und da wäre es ein absoluter No-Go, dass Teams von Stadt A zu Stadt B gehen. Wie hast denn du das empfunden, den Umzug von Oakland nach Las Vegas? Aus deiner Sicht, aber auch aus der Fansicht der Raiders. Das würde mich mal wirklich interessieren.
Für die Franchise aus finanzieller Sicht war es tatsächlich ein Glücksgriff, weil in Oakland mit dem alten Stadion tatsächlich die Stadt sich auch immer wieder quergestellt hat. Tatsächlich, also neues Stadion hinstellen war absolut außen vor. Man muss auch bedenken, Oakland ist jetzt von den Städten in der NFL, die wir 2018, 2019 noch hatten, wahrscheinlich mit einer der ärmsten Städte per se, die ein NFL-Team haben. Ja. Momentan auch beim Baseball, ich weiß nicht, wie sehr ihr da drin seid, die Oakland Athletics werden auch immer wieder in Verbindung gebracht, nach Las Vegas umzuziehen. Und ist ich bin durch. Mir nicht sicher, ob ist durch, ja.
Ja.
Also die Stadt Oakland hat es geschafft, innerhalb von 10 Jahren die Raiders zu verlieren, die Golden State Warriors zu verlieren und die Oakland A's. Das zeigt schon, dass das eher was ist, was vom finanziellen Standpunkt her für ein Franchise sinnvoll ist. Vom Fandom her ist es eine Katastrophe, weil die Stadt Oakland wirklich die Silver and Black Mentality gelebt hat. Da war jedes Spiel für ein Auswärtsteam im Black Hole unangenehm. Das ist in Las Vegas komplett verloren gegangen. Also wir haben jetzt teilweise Spiele gehabt, wo Heimspiele von den Raiders tatsächlich mit einem Silent Count von der Offense gespielt werden mussten, weil zu viel Auswärtsfans da sind. Klar, ne? Vegas, viele Hotelbetten. Du kannst auch außerhalb vom Football relativ viel machen. Das ist ein schöner Wochenendtrip für die Amis. Da reisen dann auch viele Fans mal hin. Nach Oakland jetzt nicht unbedingt. In der Hinsicht, dass man sich einen Heimvorteil genommen hat, ist das definitiv was man auf dem Schirm haben muss. Ja, also da war Oakland wesentlich besser für das Franchise. Aber unterm Strich ist es halt trotzdem ein finanzieller Aspekt, der da wichtig ist. Und entsprechend, ja, also ich kann es nachvollziehen. Für einen deutschen Fan ist es, denke ich, jetzt auch angenehmer in Las Vegas. Aber ja, für den Heimvorteil, für die Mystik, die so ein bisschen um das Stadion bestanden hat, das ist jetzt halt leider tatsächlich ein bisschen verloren gegangen.
Vielen Dank dafür, danke.
Ja, Tilo, du kannst auch gleich weitermachen, wenn du schon dabei bist.
Na gut, ich wollte jetzt nicht hier so eine Fragerunde von mir machen. Tatsächlich, ja, dann können wir einsteigen. Ich habe so ein paar kleinere Fragen, habe ich tatsächlich. Die erste ist auch so ein bisschen wieder fast mehr Dolphins-Bezug, aber natürlich auch aktuell. Ich habe gesehen, ihr habt drei ehemalige Spieler von uns auf der defensiven Seite. Butler, Jenkins und Malik Reed. Wie machen die sich denn bei euch? Haben die einen Impact oder sind die eher so dabei, aber auch nicht wirklich auf dem Platz?
Ich sag mal so, du hast jetzt da mit Butler und mit Jenkins zwei Leute genannt, die tatsächlich bei uns vergleichsweise viel Spielzeit bekommen. Was daran liegt, dass wir tatsächlich relativ wenig andere Impact-Player auf der Position haben. Also Jenkins hat ganz guten Impact geliefert, muss man dazu sagen. Butler auch in der einen oder anderen Situation mal gut, aber unterm Strich sind das halt Verstärkungen in der Tiefe, die jetzt mehr Snaps nehmen müssen als das, was sie eigentlich sollten. Malik Reed ist mir jetzt persönlich gar nicht so wirklich aufgefallen, ist bei uns maximal ein Ergänzungsspieler.
Okay.
Umgekehrt dann ist es natürlich auch so, da, ich nehme jetzt mal die Frage raus, ne, weil das ja. Die Leute, die das vielleicht hören, die mich so ein bisschen kennen, falls jemand vorbeischaut, danke, peace. Ich bin ein großer Fan von unserem ehemaligen Fullback, der inzwischen bei euch aufläuft, Alec Ingold. Was denkt ihr selber über die Wichtigkeit der Position des Fullbacks in der Miami Offense und was Ingold da für euch leistet oder eben nicht leistet?
Ich würde mal kurz antworten. Er kriegt für seine Position sehr viel Geld. Dafür war sein Workload im letzten Jahr nach meinem Empfinden zu gering. In diesem Jahr wurde es mehr. Ich meine, ein Fullback fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, es sei denn, er wird von ran gehypt. ja, deswegen, er hat einen größeren Impact. Trotzdem, für das Geld, was er bekommt, könnte er nach meinem Empfinden größer sein, aber er ist nicht zu unterschätzen im System McDaniel. Auf jeden Fall.
Ja, ich denke, also ich muss natürlich hier nochmal einspringen, in die Bresche springen für einen Wisconsin Badger. Das kann man natürlich fast nicht stehen lassen. Na, es ist schon eine wichtige Position. Er wird in allem so ein bisschen eingebunden. Er hat schon Bälle gefangen, er hat mal Bälle zum Laufen bekommen. Und tatsächlich ist er natürlich im Blocking relativ wichtig. Aber vor allem auch im Pass-Blocking, also nicht nur Run-Blocking. Er hat bei den Dolphins jetzt dieses Jahr 224 Snaps schon gespielt. Also er läuft wieder irgendwie so auf die 450, 500 Snaps, wird er am Ende wahrscheinlich kommen. Und das ist dann natürlich im Vergleich zu seiner Zeit bei den Raiders, da hatte er in 2020, wenn ich das hier gerade sehe, 232 Snaps in der Offense. Das war so die meisten Snaps. Und da hat er jetzt bei den Dolphins in der zweiten Saison schon wieder mehr. In der ersten hat er über 400. Also die in der Offense von Mike McDaniel oder in dieser Offense von den Shanahans, wenn man das so nennen möchte, ist ja so ein Fullback einfach super, super wichtig. Man sieht es ja auch bei Kyle Juszczyk, bei den 49ers, ich sag mal, dem Original, wenn man so sagen müsste, die Dolphins ging natürlich so eine andere Route, aber auch in dem System ist Alec Ingold sehr wichtig und ich finde es natürlich cool, weil er zusätzlich natürlich bei den Badgers gespielt hat. Das ist für mich immer noch mal ein bisschen nicer noch.
Nice, sehr schön. Freut mich, dass er bei euch ein Zuhause gefunden hat und da auch so ein bisschen Anerkennung bekommt. Ich muss es ganz ehrlich sagen, um den Punkt noch so ein bisschen abzuschließen, ich fand es schade, dass wir ihn damals haben gehen lassen und habe mir schon gedacht, bei den Dolphins wird er sicherlich irgendwann nochmal eine Rolle spielen, die sehr interessant sein wird und wo er auch Aufgaben bekommt, die Stärken so ein bisschen rausstellen. Ist ja schön zu sehen, dass es dann auch entsprechend funktioniert. Vor allem auch mit der Snap-Number.
Ja, das auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, Thilo, du darfst mit deiner nächsten Frage weitermachen.
Würdest du, Patrick, uns vielleicht mal durch den Injury Report der Raiders führen? Also ihr habt natürlich schon einen relativ langen, aber wer da jetzt wirklich in welcher Art und Weise jetzt questionable ist oder dann ausfällen könnte, ist so uns natürlich auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Vielleicht könntest du uns ja einfach mal mitnehmen, wer da von den doch vielen angeschlagen wahrscheinlich spielt oder eben doch nicht.
Ich würde es einfach mal so sagen, ich würde euch mal die wichtigsten Spieler nennen, ja, die momentan tatsächlich so ein bisschen auf der Kippe stehen. Und da fange ich tatsächlich mit dem Elefanten im Raum an. Das ist Max Crosby tatsächlich, der bisher bei uns noch kein Spiel verpasst hat, auch tatsächlich 98,1% aller Snaps gespielt hat in diesem Jahr. Also der verpasst so gut wie nicht mal einen Snap. Hat jetzt im Training tatsächlich so ein bisschen mit dem Knie laboriert, limited gewesen, wird vermutlich spielen. Das ist schlecht für euch, aber gut für uns. Trotzdem, so ein angeschlagenes Knie ist etwas, was nicht wirklich geil ist, vor allem für einen Defensive End, der sehr schnell letzten Endes den Get-Off schaffen muss. Der muss die Power letzten Endes aus dem unteren Körperbereich rausziehen. Wenn es da ein Knie zwickt, das ist schon ein bisschen unangenehm. Das könnte im Impact sein. Die andere Geschichte ist Colton Miller, unser Left Tackle, Blindside-Blocker für unseren neuen Quarterback Aiden O'Connell, der letzte Woche tatsächlich verpasst hat gegen die Jets, nicht gespielt hat, was man auch ein Stück weit gemerkt hat, weil man jetzt mit Jermaine Illuminor einen gelernten Guard eigentlich, der aber auch schon viel Tackle bei uns gespielt hat, jetzt von der rechten Seite auf die linke hat umstellen müssen. Das klingt, wenn man jetzt nur Madden spielt, relativ simpel, ist aber in der Realität halt trotzdem etwas, was jetzt nicht ganz so easy ist, wenn du die Seite komplett umstellen musst. Ich habe kurz bevor wir hier zusammengekommen sind, einen Tweet noch gesehen, dass er zumindest wieder im Training war. Der hat Probleme mit der Schulter. Ob es reichen wird für das Spiel, bleibt abzuwarten, aber das sind so die zwei großen. Und dann gibt's natürlich noch so ein paar Ausfälle, die auch schwer wiegen könnten. Unser Nickel-Corner Amik Robertson beispielsweise, der jetzt sehr viel auf Outside hat spielen müssen, also Corner Nummer 2 war und auch schon ein paar Interceptions dieses Jahr geholt hat, mit einer Concussion im Protocol. Nate Hobbs hat ein bisschen Probleme mit dem Knöchel. Das ist unser Nickel-Corner. Und bei Divine Diablo, das ist auch ein Starting-Caliber-Linebacker bei uns. Also sehr viel auf der defensiven Seite, muss man tatsächlich sagen. Ist auch limited gewesen unter der Woche. Aber wie es halt, kennt ihr, ne, die finalen Reports, die kommen dann so am Samstag, Sonntag so langsam aber sicher durch. Da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten. Aber Crosby und Miller wären jetzt die zwei, die ich auf jeden Fall rausstellen würde, ja.
Okay, also ähnlich wie bei uns, da sind ja auch noch viele limited, aber wir sind auch guter Dinge. Vielleicht abschließend noch eine etwas übergreifende Frage. Ihr steht jetzt ja gar nicht so schlecht da. Ihr seid tatsächlich hinter den Playoffs, glaube ich, ein Spiel. Realistisch von außen sind die Playoffs nicht. Aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen? Würdest du jetzt lieber damit gehen und die Saison abschreiben und dann vielleicht doch noch irgendwie Top 10, Top 12 picken, oder sagst du, da ist noch was drin und wir haben tatsächlich eine kleine Chance und solange wir die haben, versuchen wir auch in die AFC Playoffs zu kommen?
Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Also wir sind bei uns in der Division mit 5-5, Platz 2. 5-5 ist jetzt aber halt auch, wenn man schaut, was die nächsten Wochen so vor sich haben, so semi-gut. Ne? Wir haben jetzt mit euch einen Gegner vor der Brust, der eine Top 10, wenn nicht sogar Top 5 Offense hat, eine Top 5 Defense, also auf beiden Seiten des Balls extrem gefährlich. Danach kommt direkt Kansas City. Die dürfen wir ja zweimal spielen pro Jahr, was auch richtig uncool ist in der aktuellen Zeit. Wir haben noch Minnesota vorm Latz, dann die Chargers, Indy und Denver. Ich sehe jetzt da realistisch tatsächlich zwei Must-Win-Games gegen Indy und Denver. Nichts für ungut an Denver Dach hier in dem Fall noch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, für die Playoffs wird es einfach zu eng, weil man schon Spiele verloren hat, die man hätte gewinnen müssen, wie gegen Chicago, wo man wirklich schlecht war. Eine Saison abschreiben bin ich eigentlich kein Fan von, aber ich habe so ein paar Lieblingsspieler jetzt schon im College, die ich mir extrem wünschen würde für die Raiders. Da wäre natürlich so ein Pick zwischen Nummer 7 bis Nummer 14 schon wünschenswert, sagen wir es mal so.
Alles klar, dann wäre ich damit durch. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Ja, Tobi, du hast jetzt tatsächlich mal lange warten müssen. Aber schieß aus der Hüfte.
Meine erste Frage geht tatsächlich, du hast ihn eben schon angesprochen, in Richtung Aiden O'Connell. Also ich habe das letzte Spiel jetzt gegen die Jets gesehen von ihm. Ja. Aber ansonsten habe ich so, was ihn so angeht, nicht so wirklich die Vorstellung, was kann er als, ich glaube, Viertrunden-Rookie der Offense bringen? Welche Stärken hat er? Welche Schwächen hat er vielleicht auch? Um, dass du uns da vielleicht mal ein bisschen abholst. Was können wir von dem erwarten?
Man muss dazu sagen, Aiden O'Connell hat vom College her eine Geschichte gehabt, die schon so ein bisschen lau steht. Ist als Walk-On damals zu Purdue gegangen, als Preferred Walk-On, und hat sich da gegen 7 oder 8 andere Quarterbacks durchgesetzt. Also er hat zumindest eine Mentalität, die man auf der Position des Quarterbacks einfach gerne sieht. Jemand, der hart arbeitet, der sich auch durchsetzen will, der sich auch durchsetzen kann, der das schon gezeigt hat. In der Preseason war er tatsächlich so, ich habe ein paar Berichte gesehen, da war das so die in den Top 5 der Spieler, die in der Preseason besonders hervorgestochen sind, war er dabei, weil er eine wirklich gute Preseason gespielt hat. Als man dann mit Jimmy Garoppolo als Quarterback 1 gegangen ist, was schon questionable genug ist, und Brian Hoyer als Quarterback 2, was jenseits von Gut und Böse ist, O'Connell letzten Endes der Dritte, hat man schon sich gefragt, okay, also ist das jetzt alles gar nichts mehr wert? Ich finde, dass er sehr präzise Bälle werfen kann, wenn er sein First Read durchbekommt. Die Schwäche, wenn man das direkt mit ansetzen will, ist, dass er schon noch als Rookie, und das ist, denke ich, auch was man einem Rookie-Quarterback auch durchaus immer ein bisschen zugestehen kann, ist, dass er ein bisschen oft auf dem First Read hängen bleibt und die Progression noch nicht ganz so gut schafft. Er hat im ersten Spiel auch relativ lange gebraucht, um den Ball loszuwerden, also um die Bälle schnell zu verteilen, hat er auch ein paar Mal gefumbled. Das war jetzt nicht so ideal. Das ist jetzt gegen die Jets besser geworden. Also er hat den Ball wesentlich schneller rausbekommen, hat auch weniger Probleme gehabt gegen Pressure. Unterm Strich würde ich aber sagen, dass er bisher gezeigt hat, dass er das Jahr auf jeden Fall solide zu Ende spielen kann. Und danach muss man einfach schauen, wie man hier verbleibt, was die Evaluation ist, ob er jetzt der Guy für die Zukunft ist oder nicht. In der Preseason gab es ein paar Leute, die gesagt haben, sie sehen hier Shades of Brady. Das fand ich damals schon lächerlich und das finde ich auch heute noch lächerlich. Nicht wirklich nachvollziehbar. Ich sag mal so, dem Quarterback, der das Spiel prägen kann, den habt ihr für dieses Matchup auf der Seite. Da brauchen wir nicht drum reden. Also der Quarterback, der im Spiel so richtig seinen Stempel aufdrücken kann, der ist bei euch, der ist nicht bei uns. Wir haben einen guten Playmanager. Mal schauen, wie weit es uns führt gegen euch.
Muss ich sagen, herzlichen Dank für die Antwort. Da hast du gerade 2 oder 3 Fragen, die ich im Anschluss stellen wollte, gleich mit beantwortet. Super.
Sorry.
Gehe ich weiter. Alles gut. Ist doch perfekt, wenn wir so detaillierte Antworten bekommen, dass wir keine Fragen mehr haben. Nächste Frage, die ich habe. Seid ihr sowohl beim Rushing als auch beim Receiving One-Trick-Pony? Das lassen die Stats so vermuten. Das heißt, läuft bei euch alles im Receiving über Devonta Adams und im Rushing über Josh Jacobs? Und wenn wir die zumindest eingedämmt oder gestoppt bekommen, ist dann eure Offense
platt.
In Anführungszeichen
das ist die Frage, ja. Ne? Ich bin ganz ehrlich, wir haben natürlich das Glück, dass wir einen Top-5-Receiver haben und dass wir unter normalen Umständen einen Top-5-Running-Back haben. Das Problem, was es momentan gibt, ist, dass unser Running Game tatsächlich sehr eindimensional ist. Also Workload ist fast zu 100% bei Jacobs. Ein Relief Back haben wir zwar gedraftet letztes Jahr mit Samir White, der hat aber bisher auch erst 17 Carries bekommen und schafft bei diesen 17 Carries einen Durchschnitt von 2,7 Yards. Also das kannst du in die Tonne kloppen von der Production her. Davante Adams ist tatsächlich nicht das One-Trick-Pony im Receiving-Game. Da muss ich tatsächlich ein bisschen dagegen sprechen. Jacoby Myers hat sich bei uns tatsächlich bisher sehr gut gezeigt in manchen Spielen, hat wichtige Catches auch gemacht, egal ob jetzt auf der Outside oder vieles auch über die Middle of the Field. Ich hoffe, dass wir jetzt auch ein bisschen mehr von unserem Slot-Superstar sehen, von Hunter Renfrow. Jetzt, wo McDaniels weg ist, da war die Beziehung wohl auch so ein bisschen kaputt. Das hoffe ich, dass es jetzt besser wird. Ist jetzt zumindest mal über die 100 Yards gekommen dieses Jahr. Also steht jetzt momentan bei 129. Das ist nicht die Welt, das ist klar. Aber er war tatsächlich on pace für 150 oder 170 Yards. Das ist jetzt zumindest mal vom Tisch. Bei den Tight Ends würde ich sagen, gibt's auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Michael Mayer, unser Rookie aus der zweiten Runde, hat schon gezeigt, dass er wichtig sein kann. Kriegt in meinen Augen noch zu wenig Targets. Aber im Receiving Game würde ich tatsächlich sagen, sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Im Running Game sind wir One-Trick-Pony, sind wir ehrlich. Also wenn Jacobs da ruhig gestellt ist, wenn ihr das schafft, den Run entsprechend zu stoppen, und das haben schon viele Defenses dieses Jahr geschafft, denn auch Jacobs hat nur ein Average von 3,3. Also wenn man das hochrechnet, ist das Free and Out. Ne? Das ist nicht ideal. Das nimmt dann natürlich auch ein paar Möglichkeiten im Passing-Game weg. Ja, die Hoffnung ist, dass es besser wird, aber wenn man jetzt nur die Statline betrachtet, Rushing Game, One-Trick-Pony, ja. Receiving Game würde ich trotzdem noch sagen, nein.
Perfekt, wieder die Frage beantwortet. Ich denke, dass Micho die Frage hätte gestellt nach Michael Mayer, alter Notre Dame-Absolvent. Ich denke, da wäre unser Kollege drauf angesprungen. ich stelle dir gerne Fragen. Du beantwortest dann nämlich mal zwei oder drei auf einmal. Mal weg von der offensiven Seite hin zur defensiven Seite. Auch da stellt sich ja zumindest für den Laien die Frage, seid ihr mehr als Max Crosby?
Kommt drauf an.
Oder habt ihr wirklich nur den, der defensiv wirklich massiv Druck macht, der zum Quarterback durchkommt? Oder inwieweit siehst du eure defensiven Stärken über Max Crosby hinaus?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich jetzt nur auf den Pass Rush blicke, muss ich sagen, ja, Max Crosby. Double-teamed ihn, triple-teamed ihn zur Not. Er hat auch schon bewiesen, dass er mit Double-Teams auch problemlos umgehen kann. Deshalb Triple-Team vielleicht in der einen oder anderen Situation sinnvoll. Wenn es jetzt nur um Pressure geht, sehe ich da tatsächlich nicht viel. Also es kommt immer mal wieder einer durch. Adam Butler hat 2 Sacks, Malcolm Coons hat 2 Sacks. Aber Max Crosby hat 9,5. Also die Differenz zum nächsten sind dann, das ist Robert Spillane, das ist unser Mike Linebacker, der eigentlich mehr in Off-Coverage spielt und nur gelegentlich mal zum Blitzen durchschießt. Der steht bei 2,5. Also wir haben ja an Stelle Nummer 7 im Draft Tyree Wilson genommen, ein Edge-Rusher von der Texas Tech, der momentan bei 1,5 Sacks steht, schon ein gutes Stück hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist bisher. Und ja, also außer Max Crosby geht in den Front 7, zumindest was ein Pass Rush angeht, recht wenig. Wenn jetzt die Frage kommt, und die möchte ich euch dann vielleicht auch nicht wegnehmen, wie es im Defensive Backfield ausschaut, da bin ich ein bisschen zuversichtlicher. Wenn ihr da eine Frage habt, dann stellt sie. Dann nehme ich euch die nicht vorweg.
Das ist sehr nett, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie schnell ist denn eure Secondary? Weil gerade was so den Speed angeht, kommt ja aus Miami einiges auf euch zu.
Ja, also Tyreek ist natürlich eine Waffe, die die mir auch so ein bisschen Magenschmerzen bereitet, speziell Tyreek, aber auch, ich weiß nicht, ob er fit ist, das könnt ihr noch mal sagen, Devon Arcane ist jemand, der mir sehr gut gefällt, der auch uns vor Probleme stellen könnte. Beim Speed würde ich jetzt tatsächlich sagen, ist das so eine Mixed Bag. Wir haben mit Ja'Cory Bennett in der vierten Runde einen Rookie gedraftet, der ein Sub for Free gelaufen ist, also ziemlich fix unterwegs ist, der aber in Coverage vor allem bei den langen Bomben bisher eher nicht so gut ausgesehen hat. Auf der anderen Seite haben wir Marcus Peters, ein Veteran, der in Zone Coverage brilliert, aber wenn er jetzt 1 gegen 1 gegen Tyreek gehen muss, dann brauchst du mindestens einen Safety over top. Bin auch ganz ehrlich, also Glückwunsch an euch, ihr habt mit Tyreek eine Waffe gefunden, die nicht nur einen Long Speed hat, sondern auch über die mittlere Distanz immer mal wieder gefährlich sein kann oder auch einfach mal einen Slant zum Haus mitnehmen kann. Den zu covern in Man-Coverage ist unmöglich. Gott sei Dank spielen wir vergleichsweise viel Cover 3 und Cover 4. Ich nehme an, dass wir sehr viel Prevent-Defense auch sehen werden gegen euch. Wenn ich mir so ein paar Plays ansehe, zum Beispiel beim Giants-Game, wo diese langen Bomben nur daneben gegangen sind, weil Daniel Jones einfach über 40 Yards keinen Pass anbringen kann, dann bei euch sehe ich das ein bisschen anders. Also das tut mir ein bisschen weh in der Magengrube, aber ich nehme an, wir werden ein paar Completions sehen, die auch mal 40, 50 Yards sein könnten. Und das sollten wir auf ein Minimum begrenzen, dass es uns nicht allzu sehr weh tut.
Das wären dann schon meine allgemeinen Fragen. Alles, was jetzt noch käme, wäre schon zu sehr in Richtung Keys to Win. Deswegen bin ich an dieser Stelle am Ende.
Wunderbar. Ich bin tatsächlich jetzt vorhin so ein bisschen drüber gestolpert. Ich gehe schon mal ein bisschen weg vom Spiel, um gleich wieder zurück zum Spiel zu kommen. Aber du hast gesagt, so, du hast dich schon mal so ein bisschen auch mit Spielern im Draft beschäftigt und dies und jenes. Glaubst du, dass die Raiders, wenn man sich dann auf einen neuen GM geeinigt hat, dass die Raiders und natürlich einen neuen Headcoach, dass die Raiders dann einige ihrer Spieler abgeben, um wirklich mehr Draftkapital zu bekommen, um quasi eine neue Ära oder wenn man, wie man es nennen möchte, zu starten? Oder glaubst du, dass da tatsächlich gesagt wird, der Kader passt soweit?
Das ist halt die Frage dessen, wie man jetzt in der Offseason damit umgehen möchte. Na, also wir haben jetzt einen Headcoach mit Antonio Pierce, der 9 Spiele Zeit hat zu beweisen, dass er ein Headcoach auch längerfristig in der NFL sein kann. Ich denke, wenn er eine vollständige Free Agency hat und einen vollständigen Draft, dann klar, dann werden da Spieler gehen, die man vielleicht auch nicht auf dem Schirm hat. Ich denke nicht, dass es ein Ausverkauf sein wird, wie wir es unter McDaniels erlebt haben, wo wir Darren Waller weggegeben haben, wo sehr lange im Raum stand, dass Hunter Renfrow noch geht für eine Tüte Chips, wo wir Derek Carr entlassen haben, wo die Nation auch so ein bisschen split ist. Wir haben Carr Stans, wir haben Carr Hater. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also so ein Komplettumbruch ist nicht zwingend erforderlich. Wir haben viele Säulen, die ein Gerüst tragen können und die auch wichtig sind für dieses Gerüst. Aber wir haben schon auch Schwachstellen, die in meinen Augen auch massiv sind. Also wenn ich jetzt mal unsere Interior Defensive Line anschaue, das Running Game des Gegners funktioniert in der Regel bei uns sehr, sehr gut. Also wir kriegen einen Run nicht gestoppt. Wir kriegen über die Inside wenig Pressure her. Das ist so die größte Baustelle, vielleicht noch mit einem Island Corner. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht man auf Quarterback weiter um? Behält man O'Connell, der vom vorherigen Regime gedraftet worden ist und auch sehr limitiert ist in dem, was er machen kann? Also kein mobiler Quarterback. Lässt du Jimmy G wieder auf die Welt los? Das steht auch noch im Raum. Also ja, da werden wie bei jedem Team auch Fragen zu beantworten sein. Komplett Umbruch, denke ich, wird es nicht geben. Wenn ein neuer Coach und neuer GM reinkommt, die jetzt in diesem Jahr noch gar nicht da sind, dann könnte es natürlich sein. Aber bisher, was ich von Antonio Pierce gesehen habe, ist das, was ich vom Head Coach sehen will. Und das ist auch das, was ich an Mike McDaniel so geil finde. Also bis vor 2 Wochen hätte ich gesagt, macht alles dafür, dass ihr Mike McDaniel aus Miami rausbekommt und lockt ihn mit allem Möglichen zu uns, weil es einfach ein geiler Coach ist, ein geiler Typ, der sich vor seine Spieler stellt, der leaden kann, der ein Kumpel sein kann, aber der auch einfordern kann. Kreativ ist einfach das, was ich mir vom Coach wünsche. Ich kann es nicht anders sagen, bleibt einfach abzuwarten. Das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir ganz gut von ihm. Von Champ Kelly, von unserem GM, muss ich sagen, der hat jetzt die Trade-Deadline nicht mitgemacht. Da war er noch Assistant, der hat erst danach die Schlüsse in die Hand bekommen. Da ist das, was er machen kann, natürlich sehr limitiert. Das ist schwierig einzuschätzen.
Ja, das stimmt schon. Da würde ich aber jetzt tatsächlich einfach meine letzte Frage noch anschließen, weil das ist jetzt so ein bisschen das, was sich so ein bisschen aufgebaut hat, glaube ich. Gibt es irgendwen jetzt, ich sag mal, realistisch, weil so viele First-Round-Pick gibt es nicht, die man abgeben könnte für Mike McDaniel. gibt es einen Head-Coach oder einen Assistant-Coach oder irgendeinen Coach, wo du sagst, den hättest du gerne bei den Raiders?
Wenn ich mir einen raussuchen dürfte, würde ich Ben Johnson nehmen. Ist der Offensive Coordinator von den Lions.
Nice.
Weil, finde ich
eine richtig gute Wahl.
Ja, das ist ungefähr das, was man einfach sagen kann. Es ist krass zu sehen, was er mit einem Team geschafft hat, was letztes Jahr schon tot geglaubt war, bevor die Saison überhaupt begonnen hat, und dann standen sie 50-50 am Ende, glaube ich, also 50-50 Bilanz am Ende, und dieses Jahr sieht man tatsächlich mit einem nochmal verbesserten Roster, mit einem vollen Draft, den man dann mitgenutzt hat, die Rookies sind ein Jahr älter geworden, Jameson Williams ist jetzt wieder da und gambelt jetzt hoffentlich nicht mehr, man sieht schon, dass da ein Konzept da ist. Man sieht, dass man auch keinen Superstar-Quarterback braucht. Jared Goff ist grundsolide, auch above average, aber das ist es halt auch. Ich weiß nicht, also ich fand ihn auch, die Lions waren gegen uns jetzt auch nicht übermäßig gut, aber es hat gereicht, dass sie uns doch ungefährdet geschlagen haben. Und Ben Johnson hat da einen sehr, sehr großen Anteil dran. Also wenn ich mir einen aussuchen dürfte, dann wäre es er. Wenn ich mir einen Headcoach raussuchen dürfte, das sage ich jetzt nicht, weil ich bei euch bin, aber dann wäre es Mike McDaniel. Der Typ ist einfach geil. Brauchen wir nicht weiter drüber reden.
Cool. Ah, das geht runter wie Öl. Gut, dann haben wir unsere Fragen tatsächlich gestellt. Gibt es Fragen, die du an uns hast, die Dolphins betreffen, die du vielleicht auch von anderen gehört hast, wo du sagst, hey, das wäre mal interessant zu erfahren. Schieß los, wenn du was hast.
Ich würde tatsächlich ein paar Fragen noch loswerden wollen. Was mir jetzt auch aufgefallen ist und was man so ein bisschen auch im Vorfeld online gehört hat, wenn man solche Sachen denn sieht und hört, ist, dass ihr bisher tatsächlich nur gegen Teams mit einem negativen Record wirklich abliefert. Die Teams, die tatsächlich sehr positiv dastehen, hat es ja dieses Jahr noch nicht so wirklich funktioniert. Was seht ihr denn da? Weil ich ja in der Dolphins-Thematik jetzt auch nicht übermäßig groß drin bin. Was waren denn bisher so die größten Probleme, die ihr in diesen Spielen hattet, die ihr verloren habt?
Ganz also
kurz zusammengefasst.
Ja, ich glaube, gegen die Bills war es einfach so, dass die Bills das mit Abstand beste Spiel ihrer Saison hatten. Die Offense hat wahnsinnig stark funktioniert. Die Dolphins hat am Anfang noch mitgehalten und dann sind sie so ein bisschen ins Stottern gekommen. Gegen die Eagles war es tatsächlich so, dass die Defense nicht mehr ganz so instabil war, aber immer noch genug zugelassen hat und die Offense einfach nicht so ganz funktioniert hat. Die Eagles haben viel aus Base agiert, aus einer Base-Defense raus. Das hat die Dolphins vor größere Herausforderungen im ersten Moment gestellt, als man gedacht hat. Und gegen die Chiefs hat man einfach die erste Halbzeit komplett komplett verpennt und danach hat man halt am Ende nicht mehr das, ich sag mal, das Glück auf seiner Seite gehabt. Da hätte man durchaus noch was machen können. Und ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, die Dolphins haben noch kein Spiel gegen ein Team gewonnen mit einem positiven Rekord. Auf der anderen Seite haben die Dolphins noch kein Spiel verloren gegen ein Team mit einem ausgeglichenen Rekord oder niedriger. Also da kann man sich jetzt aussuchen, so sind die Dolphins halt einfach ein Team, was die sie geholt, die sie holen müssen. Und gegen gute Teams oder gegen Teams, die bisher erfolgreich gewesen sind diese Saison, hapert so ein bisschen. Ja, ich denke, man hat gegen gute Teams verloren und dann sah es aber auch mit Stück für Stück besser aus. Also wir sahen gegen die Eagles schon besser aus als gegen die Bills und wir sahen gegen die Chiefs oder wir waren gegen die Chiefs auch schon näher dran als gegen die Eagles. So, und da kann man für jede Geschichte, jedes Spiel noch eine Geschichte drum zupacken. Ich sag mal, dass die Eagles keine Strafe gegen sich hatten, die irgendwie angenommen würde, beziehungsweise wo es nicht auch eine Strafe gegen die Dolphins gab im gleichen Spielzug.
Ja, das war schon krass. Das war schon krass.
Sehr skurril. Und ja, da sage ich halt so, okay, man lernt daraus. Ich glaube, dass die Dolphins da einiges mit rausgenommen haben. Der Roster insgesamt ist jetzt auch deutlich gesünder. Das muss man auch sagen. Und dementsprechend, ja, es gibt diesen Tenor, man könnte auch sagen, dass die Dolphins auswärts nicht gut sind. Man könnte auch sagen, dass die Dolphins bei einer Temperatur, was hatte ich ausgerechnet? Ich glaube, unter 75 Grad Fahrenheit ihre Probleme haben. Es ist quasi der Narrativ, den man so bedienen möchte. Mhm. Aber ich denke, die Dolphins müssen jetzt natürlich beweisen, dass sie das Zeug haben, auch gegen solche Teams zu bestehen. Und die warten ja auch in dieser Saison noch. Ich würde die Raiders, ohne da jetzt despektierlich zu klingen, nicht ganz in dieses Regal einsortieren, der Chiefs, der Bills, auch wenn man den gleichen Rekord hat.
Ich bin empört. Ich bin empört.
Zu Recht.
Nein, alles leid. Gut. Alles gut.
Nicht, dass hier demnächst so ein Raiders-Mob bei mir vor der Tür steht.
Ja, das lasst mal bitte sein, Raider Nation. Nein, aber ich verstehe, was du sagen willst. Unterm Strich, ich habe das Spiel gegen die Chiefs nur so am Rande verfolgt und habe so mitbekommen, dass das so ein bisschen shady war von den Calls her. Ich denke mir halt tatsächlich, ihr habt's auch nicht unbedingt leicht mit den Bills in eurer Division. Kann ich mit den Chiefs ein Lied von singen und auch die Chargers sind so je nach Tagesform mal besser, mal schlechter unterwegs. Deshalb einfach die Aussicht. Was denkt ihr denn am Ende, wenn ihr euer Team jetzt anseht? Was könnte so am Ende euer Rekord sein? Jetzt mal für jemanden, der sich jetzt noch nicht so tief reingefuchst hat in das restliche Programm bei euch.
Thilo, was sagst du denn?
Ja, wieder nicht despektierlich gemeint, aber wir haben jetzt so den Stretch der nächsten Spiele mit dem nächsten Spiel, wo wir, naja, 4 Siege auf jeden Fall holen sollten, bin ich der Meinung, aus den nächsten 5 eigentlich. Und dann kommen Ravens, Cowboys und Bills zum Abschluss. Und wenn wir dann insgesamt 5 gewonnen haben, 11, dann glaube ich, haben wir eine realistische Chance, dass wir die AFC East gewinnen, dann Heimrecht haben und dann gucken wir mal.
Ja. Ich habe jetzt mal den Schedule parallel aufgemacht, jetzt mal abgesehen davon, dass wir diese Woche gewinnen werden.
Natürlich.
Ihr habt ja danach die Jets, die Commanders, die Titans und die Jets nochmal. Ja, also das ist jetzt, ich rechne uns jetzt mal mit ein, das sind 5 Spiele, da habt ihr sehr gute Chancen, dass ihr sogar mit 5 Siegen rausgeht. Wenn man ehrlich ist. Ja. Und dann steht er bei 11-3, wenn man jetzt die Rechnung mal durchspielt. Cowboys, Ravens, Bills ist natürlich ein hartes Endprogramm. Ja, das da drücke ich euch auch die Daumen zu, aber das ist schon, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Aber eine Frage habe ich noch.
Also ich glaube, kurz dazu, da wollte ich kurz noch einsprechen. Ich glaube, wenn die Dolphins wirklich 11-3 stehen, dann hat man, glaube ich, einen legitimen Shot auf den First Seed in der AFC. Und dann bin ich tatsächlich gespannt, ob das nochmal eine Auswirkung hat, wie die letzten Spiele angegangen werden. Aber ja, das wäre echt krass, wenn man dann 11-3 stehen sollte, auch wenn man natürlich momentan auf dem Papier favorisiert ist nach Vegas in den Spielen, aber das wäre echt verrückt. Aber ja, zu deiner Frage, Patrick.
Die letzte Frage, die ich jetzt noch so habe, ist jetzt aus Raiders-Sicht natürlich wieder interessant. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ihr habt den Nummer 1 Ihr habt den Nummer 1 Wide Receiver laut PFF mit Tyreek Hill und die Nummer 10 laut PFF mit Jalen Waddle. Und die Waffe, die ihr aus Chicago geholt habt, Chase Claypool, habe ich noch nicht einmal ernannt, abgesehen davon, dass er wirklich ein guter Wide Receiver sein kann, wenn er seine Disziplin so ein bisschen drin hat. Aber wenn ich jetzt nur mal Hill und Waddle betrachte, wenn ihr ein gegnerischer Defensive Coordinator wärt, wie würdet ihr versuchen, die zwei zu stoppen?
Tobi, da darfst du jetzt dran. Wäre natürlich eine Frage für Micho, prädestiniert für Micho gewesen. Aber Tobi, du darfst.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und ich zitiere einfach das, was wir jetzt Woche für Woche von den anderen Experten schon gehört haben. Also stoppen ist schwer möglich, geht nicht. Du musst versuchen, sie zu limitieren. Das, was du auf jeden Fall brauchst, das hast du eben schon angedeutet, ist eine Safety-Unterstützung. Du brauchst auf jeden Fall gerade bei Tyreek und dem Speed mindestens einen drüber. Du brauchst zwei mindestens sehr gute, wenn nicht sogar Elite-Cornerbacks, um auch nur in irgendeiner Art und Weise in den Matchups auch in der Theorie die Manpower zu haben, um die beiden stoppen zu können. Und du brauchst in der Regel auch ein bisschen was an Glück, dass die beiden nicht eine optimale Tagesform haben. Ich meine, gerade auch in Frankfurt hatte Tyreek nicht seinen besten Tag, wirkte an der einen oder anderen Stelle für mich ein bisschen übermotiviert. Aber wenn der seine Power 1:1 und 100% dann auf den Rasen bringt und wenn der einen guten Tag hat, dann ist das ein Cheatcode, dann kannst du den nicht stoppen, dann kannst du nur versuchen, ihn zu minimieren und das Ganze dann so zu verteilen, dass er dir nicht so weh tut, wie er das tun kann und eben das Ganze so ein bisschen gleichmäßig zu verteilen, weil du sagst, es sind in erster Linie Tyreek Hill und Jalen Waddle, aber da hört es ja leider nicht mit auf. Und wenn du hinten alles zumachst und vorne dann schwächst, dann sind die Dolphins in diesem Jahr dann auch in der Lage, ein einigermaßen vernünftiges Running Game auf die Straße zu bringen. Also ja. Ich möchte nicht gegnerischer Defensive Coordinator sein, wenn eine fitte Miami Dolphins Defense, so wie wir sie jetzt momentan gerade aktuell haben, wenn A-Chain spielen sollte, auf den Platz bringen können. Weil da kannst du nur wählen, was tut dir weniger stark weh, was kannst du limitieren. Stoppen kannst du das nur, wenn die Dolphins in Anführungszeichen scheiße spielen.
Ja, unterm Strich kann man eigentlich sagen, ihr seid diese Saison im Win-Now-Mod, ne? Also jetzt ja, absolut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. 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 Jalen spielt, ne? Jalen ist fit.
Ja, tatsächlich. Also sollte ja zumindest so sein. Noch Nachricht angeschlagen, aber ich denke, das passt. Und was ich tatsächlich aus Raiders Sicht machen würde, ist versuchen, mit dem Four-Man-Rush durchzukommen. Dafür habt ihr die Spieler. Ja, ich meine, ihr habt einen Max Crosby, einen John Jenkins, und dann noch quasi in Personalunion den Jerry Tillery mit einem Adam Butler. Das sind zumindest drei Spieler oder vier Spieler, wo ich sage, das kann für Druck reichen. Und dann halt viel einfach in die Secondary stecken. Es ist schwierig zu sagen, aber ja, also da muss man dann einfach doppeln, gerade bei Tyreek. Waddle ist diese Saison noch nicht ganz so fit, da muss man dann mal schauen, aber ja, Hill musste mindestens doppeln und das auch eng, also durchaus körperbetont spielen. Das wäre so, wenn ich jetzt Raiders Defensive Coordinator wäre, dann würde ich das vielleicht versuchen, so anzugehen, aber ja, wenn das funktioniert, dann würde ich mich auf jeden Fall mal bewerben in der NFL.
Dann hast du auch ganz gute Referenzen, ja.
Ja, ich habe da mal in einem Podcast was gesagt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage aber zumindest.
Nee, wunderbar. Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe großen Respekt vor dem vor den Dolphins jetzt hier in der Konstellation. Ich habe es auch schon gesagt, Prevent Defense, Cover 3, Cover 4 spielen wir sowieso relativ häufig dieses Jahr. Ich bin ein bisschen zuversichtlicher, dass wir es dann mit Cover 4 und 2 tiefen Safeties vielleicht gebacken kriegen, aber das ist eine Hydra, was ihr da habt. Das ist saugefährlich und dazu kann man euch echt nur gratulieren. Das ist bemerkenswert.
Nehmen wir gerne an. Und damit sind wir bei den Keys to Win. Es sei denn, Tobi, du möchtest jetzt noch was ergänzen.
Nee, das lässt sich auf die Keys to Win übertragen und ist ein verbindendes Element tatsächlich.
Dann fang an mit deinen Keys to Win.
Weil selbst wenn die Raiders das so machen, selbst wenn sie Prevent spielen, selbst wenn sie hinten alles zumachen, wenn es den Dolphins gelingt, mit A-Chain, wenn er fit ist, mit Raheem Mostert dann das Laufspiel durchzubringen, dann laufen wir euch kaputt, auf plattdeutsch gesagt. Ihr könnt gerne versuchen, der Dolphins Offense die Tiefe zu nehmen, aber dann müsst ihr eben gewisse Dinge eingehen, die ihr dann in Anführungszeichen fressen müsst. Und das ist der Key to Win bei den Dolphins, da eine gesunde Mischung rauszukriegen und sowohl einen Plan A mit dem Pass als auch einen Plan B mit dem Lauf hinzubekommen, weil immer wenn die Raiders verloren haben dieses Jahr, haben sie reichlich an Rushing Yards abgegeben und wenn es den Dolphins gelingt, den Lauf zu implementieren und das vernünftig umzusetzen, dann werden sich automatisch auch Räume ergeben, weil dann können die Raiders gerne das ganze Spiel Prevent spielen. Kommt nicht so häufig vor, das hatten wir nun mal im ersten Saisonspiel bei den Chargers, dass eine Mannschaft, ich weiß gar nicht wie viel genau, ich glaube etwas über 300 Yards oder so an Rushing, was die Chargers gemacht haben. Ich glaube, es waren, 200 und, lass mich lügen, jetzt gucke ich es nach, 233 Yards. Wenn du 233 Yards Rushing machst, du verlierst nicht so viele Spiele damit. Also könnt ihr gerne versuchen, Key to Win, kurz gesagt, variable Offense und die Raiders können nicht alles stoppen.
Das ist wohl richtig so. Ja.
Okay, Patrick, dann erzähl uns doch, wow, mein Satzboy ist jetzt auch on point auf jeden Fall, erzähl du uns doch, was die Raiders machen müssen, damit sie aus Miami nach Hause fliegen mit einem Win in der Tasche.
Ja, also unterm Strich sind es tatsächlich zwei Punkte, die hier für mich wichtig sind. Punkt 1 ist ähnlich wie bei euch, establish the run, und zwar früh. Auch wenn mich jetzt bisher die Statistiken und der bisherige Output jetzt nicht überzeugen, dass das wirklich gut funktionieren wird, denke ich trotzdem, wenn man den Run etabliert bekommt mit einer Offense, mit einem Spieler wie Josh Jacobs, der wirklich super gefährlich ist als Running Back, der für viele Broken Tackles auch sorgen kann, wenn er mal in Second Level kommt, denke ich, dass man so ein bisschen die Defense weiter auseinanderzieht, um dann auch mal Spielzügen ein bisschen Raum zu geben, den Play-Action vielleicht ein bisschen aufzumachen. Und da sehe ich tatsächlich Chancen, weil wir tatsächlich Spieler haben auf Receiver, die ein extrem gutes Route Running haben. Vielleicht sogar den besten Route Runner mit Davante Adams, den wir in der NFL haben. Hunter Renfrow, ich habe es schon gesagt, ist ein Slot Receiver, der nicht umsonst Third and Renfrow genannt wird. Wenn der ein bisschen durchkommt und sein Game wieder auf ein halbwegs solides Level bringt, dann profitiert die gesamte Offense davon, wenn der Run früh etabliert ist. Ob das so funktionieren wird, weil ja auch eine ziemlich gute Defensive Line habt und speziell unser Center und unser Guard Play dieses Jahr jetzt nicht wirklich on point ist. Es wird schwierig, aber es ist auf jeden Fall der Punkt, an dem ich offensiv ansetzen würde. Defensiv ist einfach der Punkt, den ich sagen würde, gibt ihm viele unterschiedliche Looks, denn je variabler man da aufgestellt wird, desto eher produziert man nochmal einen Fehler. Weil ich glaube, dass das wirklich schwierig laufen wird gegen die Dolphins, weil ja, wie gesagt, einen sehr smarten und sehr innovativen Headcoach habt, der da die Offensive Plays callt. Man muss einfach schauen, dass man vielleicht den einen oder anderen Turnover generiert. Über den Pass Rush sehe ich da natürlich Max Crosby, vielleicht mal mit dem Fumble, der uns helfen könnte. Defensiv, je nachdem, was der Injury Report jetzt dann am Ende rausspuckt, vielleicht die ein oder andere Interception, da ist es jetzt speziell in den letzten Wochen wesentlich besser geworden. Wir konnten wesentlich mehr Turnover kreieren. Das ist so der Punkt, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, ihr habt offensiv einfach eine Hydra, wenn du einen Kopf abschlägst, wächst halt ein nächster nach oder zwei am besten noch. Alles zu vermeiden wird schwierig möglich sein. Ich denke, wir haben defensiv nur eine Chance, wenn wir den einen oder anderen Fehler bei euch kreieren werden. Und dafür muss man das Playbook komplett aufmachen und einfach jeden Look, den man im Playbook hat, auf Tour schmeißen und mal gucken, was davon kleben bleibt.
Nice, danke für die Analyse. Thilo, dann darfst du mit den Keys to Win für die Dolphins oder was, Tobi, wo du sagst, na, ich sehe noch mal was anderes, gerne die Keys to Win abschließen.
Ich denke, da hat Tobi schon alles gut gesagt und zusammengefasst. Wenn wir, beziehungsweise natürlich nicht wir, aber McDaniel die Woche genutzt hat und weiter das bisher gezeigt hat, was wir erwarten können offensiv, dann wird er einen Plan haben, der greift. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Defensiv machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Man hat gesehen, unter Fangio, es greift, es wird besser und besser. Ramsey hatte noch eine Woche Pause. Xavier Howard hatte auch noch eine Woche Pause. Der Druck wird kommen. Die O-Line der Raiders ist angeschlagen und auch nicht gut. Von daher, wenn wir ganz plump unsere Hausaufgaben machen, bin ich sehr optimistisch, dass wir einfach die individuelle Klasse haben, auf beiden Seiten des Balls, dass wir dieses Spiel nach Hause holen. Und da, wo wir im Moment sind, dann müssen wir so ein Spiel gewinnen. Ob das jetzt wieder ein deutlicher Sieg wird, ist mir erstmal egal. Für mich, da wo es dran scheitern kann, ist das, was ich schon immer sage, die O-Line muss halten, Tua darf nicht zu viel Druck bekommen. Das ist unser Problem, auch wenn PFS was anderes sagt, hoffe ich aber, dass das was wird, und ich bin da auch relativ optimistisch, dass auf beiden Seiten des Balles wir da genug Antworten finden werden.
So, jetzt würde ich unseren Gast als erstes dann zu Wort kommen lassen, Patrick.
Ich grätsch da mal ganz kurz ein, also ich kann es nicht stehen lassen, dass unsere Offensive Line nicht gut ist. Das geht nicht. Das kann ich so nicht stehen lassen. Unser Offensive Line bleibt im Run-Game hinter den Erwartungen zurück. Das würde ich so unterschreiben. Pass Protection ist ziemlich gut. Also wir haben mit Colton Miller, wenn er denn fit ist, Klopf auf Holz, einen der besten Left Tackles der Liga, Gott sei Dank. Wir haben einen sehr agilen Guard-Tackle-Mix mit Jermaine Illuminor, der beide spielen kann, der sich mit Thayer Munford, das ist ein Tackle von der Ohio State, haben wir den geholt, der auch vielversprechend ist im Run-Game primär, im Pass-Game eher Illuminor, ein bisschen besser zu bewerten ist. Schlecht würde ich nicht sagen. Ich denke schon, dass wir irgendwo im Mittelfeld der O-Line sind, wenn nicht sogar ein bisschen überhalb. Aber mit eurer D-Line könnt ihr natürlich einiges reißen. Aber schlecht kann ich nicht stehen lassen. Das geht nicht.
Sehr gut. Tobi, du möchtest auch noch was dazu loswerden.
Ich hatte noch einen Key to Win, der mit dem Spiel so direkt gar nichts zu tun hat. Soweit ich das weiß, Patrick, berichtige mich, wenn ich das falsch sehe. Auswärtstrikots Raiders schwarz, oder?
Auswärtstrikot relativ weiß, tatsächlich sogar. Die Heimfarben sind also eigentlich schwarz.
Ich rechne damit, dass die Dolphins all white spielen werden. Deswegen wird euch wahrscheinlich nicht großartig was anderes übrig bleiben. Und da ist dann Key to Win in Miami. Jeder, der mal in Miami ein Heimspiel besucht hat im Oktober oder November, das Wetter. Also wenn das Thermometer auf 83 Grad Fahrenheit plus klettert, dann viel Spaß in schwarzen Trikots. Das nur mal so.
Deswegen Spaß, ja.
lange Drives spielen, gerade auch die Defense müde werden lassen. Man hat im letzten Jahr an Buffalo gesehen, welche Auswirkungen das haben kann bei Spielern. Ich denke, das wird bei entsprechender Temperatur auch eine Rolle spielen. Das sollte man nicht unterschätzen.
Gut, das stimmt wohl, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber danke noch für den Hinweis, Tobi. Und damit sind wir bei der Kategorie Snacky Player. Nom nom nom. Oh, ich sollte Sounddarsteller bei Film und Fernsehen werden. Das war ja unglaublich gut. Und dann, gerade ist Tobi angefangen, dann darf jetzt Thilo starten. Welchen Spieler würdest du dir von den Las Vegas Raiders snacken, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?
Ich finde, Max Crosby wäre zu offensichtlich, Devante Adams wäre auch zu offensichtlich. Dann nehmen wir doch den von Patrick angesprochenen Left Tackle. Der würde uns helfen. Colton Miller.
Nice, okay. Nice. Ja. Ich war gerade schon so, ja gut, es ist die Kategorie Snacky Player ist ja meistens schon Mr. Captain Obvious, so könnten wir sie eigentlich auch nennen. Aber gut, Patrick, welchen Spieler, wenn du dir einen rausholen dürftest, wäre es denn bei den Dolphins?
Ich habe tatsächlich eine Top 3 aufgestellt und würde jetzt da einfach kurz einen rauspicken. Wenn man jetzt von der aktuellen Production hergeht, ist Bradley Chubb eine sehr interessante Option mit 6 Sacks und 4 Forced Fumbles. Ich habe vorhin schon mal gesagt, mir gefällt die Art und Weise, wie Devon Akane bei euch eingesetzt wird, sehr, sehr gut. Das wäre ein Relief-Back, den ich bei uns sehr, sehr gerne sehen würde. Oder aber, weil das einfach unsere größte Baustelle ist und deshalb ist es auch mein Pick, den ich mir von euch einfach mal snacken würde, Christian Wilkins als Three-Technique, der im Run vernünftig stoppen kann, der auch schon jetzt tight ist mit seinem Career-High-Sacks-Number und damit bei uns tatsächlich die zweitmeisten Sacks hätte mit 4,5. Ist einfach ein Spieler, den ich bewundere mit der Energie, mit der er spielt, der zumindest von dem, was man immer mal so ein bisschen mitbekommt, wenn die Spieler mic'd up sind, auch immer seine Mitspieler hypt und tatsächlich einfach ein cooler Typ zu sein scheint. Also Locker-Room-Guy und davon brauchen wir definitiv welche. Und wenn sie dann noch die Tackle spielen, umso besser.
Nice. Eine Wahl, die wir tatsächlich momentan nicht so häufig hören. Aber cool, da auch mal die Appreciation zu hören für eben solche Guys. Und dann, Tobi, wer wäre es denn auf deiner Seite?
Naja, wir haben ja offensichtlich noch zwei Elefanten im Raum. Deine Vorliebe für übergeladene Wide-Receiver-Rooms kenne ich. Deswegen nehme ich hätte ich aber auch spontan genommen Max Crosby. Also du kommst an ihm einfach nicht vorbei, weil er einfach outstanding spielt, schon quasi seine gesamte Karriere. Das ist Wahnsinn, was der Junge auf den Platz bringt. Und mit Chubb und mit Phillips und mit Crosby, her damit, immer her damit.
Nice. Ja, natürlich Devonta Adams, wer sonst? Ja, Tyreek Hill, Jalen Waddle, Devonta Adams, what possibly could go wrong? Ich finde das echt, ich sollte die Serie nicht Snacky Player, sondern how to build an insanely crazy Wide Receiver Room nennen. Ja, ich finde es aber immer wieder witzig. Das ist jetzt schon wieder Devonta Adams. Wir hatten schon viele krasse Wide Receiver Cores.
Du hast schon viele krasse Wide Receiver Rooms gesnackt.
Devonta Adams wäre natürlich richtig, richtig verrückt. Würde mir gefallen.
Keine Sorge, nächste Woche kommen die Jets, da sieht's ein bisschen anders aus.
Garrett Wilson.
Die haben schon auch noch ein bisschen was auf Wide Receivers, so ist es nicht. Ne?
Oh mein Gott. Aber gut, Tobi, hör auf damit. Das ist, Und danach, auch wenn ich
danach
das sehe.
Danach kommen die Commanders. Ne?
Scary Terry. Danach ja. D-Hop.
Titans.
DeAndre Hopkins. CeeDee Lamb.
Ja.
Und dann schauen wir mal. Gut, Entschuldigung. Oh mein Gott, das ist alles so verrückt. Weil es wird nie passieren, aber wie verrückt das wäre. Gut, wie verrückt das Spiel werden kann, das sagen wir euch natürlich jetzt. Wir tippen wieder gegen den Spread. Und erstmal sagen wir, was Las Vegas sagt. Und damit meine ich nicht die Raiders, sondern tatsächlich die Wettanstalten in dieser Stadt. Und zwar sind aktuell die Dolphins mit 13,5 Punkten Favorit. PFF sieht sie bei 12,5 Punkten Favorit. Schon krass. Also es hat sich auch noch mal in die Richtung der Miami Dolphins durch das Wochenende bewegt. Einfach richtig krass. Vor allem, wenn man das Over-Under sieht, was bei 46,5 liegt. Das ist jetzt mal nicht das Höchste. Das Höchste des gesamten Spieltages. Da gibt es ein paar, die noch krasser sind. Aber wenn ich mir den ganzen Spieltag so angucke, dann sind die Dolphins der größte Favorit. Die annähernd drankommen, sind die Cowboys, die spielen gegen die Panthers. Ich finde es selber ein bisschen krass. Also 13,5 halte ich für ein bisschen heftig. Aber Tobi, mit wie vielen Punkten gewinnen die Dolphins? Weil was anderes brauche ich bei dir nicht fragen. Und Over-Under 46,5. Tell us the story.
Du, wenn ich vor 300 Kansas City Chiefs Fans in so einem komischen Laden keine Angst habe, auf die Dolphins zu tippen, dann werde ich das garantiert nicht ändern.
Oh mein Gott. Jetzt. Aber oh mein Gott, wie er sich hier, Alter. Self-Out-Call. Der krasseste. Okay. Tobi wird jetzt einfach nur als der krasseste Macker unter den Dolphins Fans.
Ach, Quatsch.
Das ist doch, das Tobi ist jetzt der krasseste Macker unter den Dolphins. Er ist nicht nur der berühmteste, sondern er ist auch der krasseste Macker.
So ein Unsinn. Nein, aber es ist ganz klar, dass die Dolphins, wenn sie in die Playoffs kommen wollen und wenn sie die AFC East gewinnen wollen, dieses Spiel zu Hause gegen die Raiders gewinnen müssen. Sie werden es gewinnen. Sie werden es nicht mit 14 gewinnen. Ich sehe sie höchstens mit, ich würde sagen, 6 vorne, aber auf jeden Fall over 46. Also wir machen reichlich Punkte, wir lassen einiges zu, auf jeden Fall über 46 und mit 5.
Alles klar. Patrick, was tippst du denn in dem Spread und glaubst du, dass über 46,5 Punkte fallen?
Ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe im Spread mir aufgeschrieben, die 13,5, die Wettanbieter hier rausgeben, finde ich tatsächlich ein bisschen dreist. Ich habe den Spread pro Miami für 6,5 gesetzt, also mit 7 Punkten Unterschied im Prinzip, dass ihr das Ding erwähnt. Ich glaube trotzdem, dass es eine Chance gibt, dass es bis zum Ende nicht langweilig sein könnte. Over-Under 46,5 glaube ich over. Wir sind auf einem Weg hin, dass wir offensiv wieder ein bisschen mehr producen können. Defensiv lassen wir auch immer noch einiges zu. Also hier den Over zu tippen ist durchaus realistisch. Die 13,5 würde ich aber tatsächlich nicht nehmen.
Ja, die finde ich war fast auch ein bisschen frech. Thilo, findest du die auch frech?
Ja, das wirkt immer auf den ersten Blick so frech, das stimmt. Aber wenn man sich mal so unsere Siege anguckt, die wir bisher haben, also wirklich nur die Siege, dann Chargers, nein, Patriots, Woche 2, nein, ansonsten Broncos, ja, gegen die Giants hätten wir das gecovert, gegen die Panthers hätten wir es gecovert, dann gegen die Patriots hätten wir es auch gecovert. Die sind alle ein bisschen schlechter als die Raiders, das stimmt schon, 13 wirkt viel, ich glaube auch über die 46, aber 10 würde ich dann trotzdem gehen.
Ja, ich meine, 10 ist ja auch immer noch eine Nummer, die jetzt mehr oder weniger vertretbar ist. Ich meine, die Dolphins haben ein bisschen Glück, dass sie jetzt nicht als erstes Team gegen die Raiders spielen mit neuem Head Coach. Und man hat so ein bisschen die Situation, dass man sich anschauen kann, was die Raiders denn letzte Woche gerade offensiv gegen die Jets gemacht haben, weil die Jets einfach eine unheimlich starke Defense sind und da wird man gerade auch durch die Bye Week noch so ein paar mehr Sachen rausgeholt haben können, weil das gerade, das sind die nächsten beiden Gegner der Dolphins. Das heißt, da wird man gescoutet haben ohne Ende. Und ich glaube, dass das den Dolphins dann nochmal zusätzlich wirklich hilft. Ich tue mir halt unheimlich schwer, weil Rookie-Cornerback Jalen Ramsey ist da für Devonta Adams. Ah, das ist, das tut, oh, und Bye Week, die Dolphins sind fit. Max Crosby, ja, angeschlagen. Auf der anderen Seite ist Terrence Armstrong natürlich wieder dabei.
Sag doch einfach, dass du mir wehtun willst.
Ich will nicht, aber ich befürchte, die Dolphins füttern einfach ihren Narrativ und fahren den nächsten Sieg zu Hause ein. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie mit 17, diesmal bin ich derjenige, der so ein bisschen aufs Gaspedal drückt, weil die Dolphins kommen aus der Niederlage gegen die Chiefs, wo gar nichts lief. Die Dolphins hatten eine Bye-Week. Deswegen glaube ich, dass 17 tatsächlich, es ist hart. Ich glaube schon, dass die Raiders ihre Punkte machen werden. Das glaube ich schon, aber ich glaube, dass die Dolphins auch ihre Turnover jetzt langsam anfangen zu kreieren. Ich glaube, dass das zusätzlich zu Big Plays, zu kurzen Drives führt und dementsprechend. Es ist hart, aber ich glaube, dass das halt ja leider nicht unrealistisch ist. Es tut mir leid, dass ich diesmal ist derjenige bin, der so ein bisschen optimistischer ist bei den Dolphins, beziehungsweise krass in eine Richtung tendiert. Aber ich glaube wirklich, dass all diese Faktoren, die wir jetzt angesprochen haben, fast dazu führen, dass das echt ein harter Tobak wird. Und es sollen zwar am Sonntag, ich sag mal, nur 27 Grad werden, aber 27 Grad in schwarzen Jerseys ist unangenehm.
Ist unangenehm. Aber ein 17-Point-Spread, was ihr zwei Spiele diese Saison hinbekommen habt, muss man auch erst hinkriegen. Ne? Und dieses 70-20, das hält ewig vor. Ne? Brauchen wir auch nicht drüber reden. 17 ist schon heftig. Da können wir uns gerne im Nachgang nochmal drüber unterhalten, wenn ihr die 17 wirklich schafft. Da bin ich dann wirklich mal gespannt. Aber ich denke, ihr seid genauso gespannt auf das Game und ich habe schon wieder Bock auf Sonntag.
Genau, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, diesmal bin ich ein bisschen bolder. Normalerweise bin ich so ein bisschen, aber diesmal bin ich bolder einfach, weil, jetzt zeig mal wieder was. Wir spielen nicht gegen ein Team, was einen positiven Rekord hat. Läuft. Wir spielen zu Hause. Da sehen wir, haben wir die letzten 16 Spiele gewonnen. Und damit passt das. Wunderbar. So, also es hat mir wieder super viel Spaß gemacht und ich möchte nochmal wieder ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Gast zu sein. Das war wieder mega cool. Also mir hat super viel Spaß gemacht mit dir und danke dafür.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung. Jederzeit gerne wieder, wenn ihr ein paar blöde Worte über die Raiders braucht. Ich bin für euch da. Ansonsten wünsche ich euch beim Schauen, auch liebe Dolphins-Fans, die zuhören, schon mal viel Spaß am Sonntag, dass die 17 Punkte, die jetzt gerade getippt worden sind, vielleicht doch ins Reich der Fantasie abdriften, aber ein spannendes Spiel und weiterhin eine gute Saison.
Ich sehe da schon kommen, das kann mir so sehr auf die Füße fallen. Aber ja, man muss damit gehen, wenn man damit geht. Das Spiel.
Wie war das nochmal? Ich bin derjenige, der sich so weit aus dem Fenster lädt und zwei Sätze später haust du sowas raus?
Ja, ich habe ja nur gesagt, dass wir. Ich sag ja nicht, also wenn ich hier von der Horde Cheese-Fans einen richtig raushaue, dann kann ich in so einem Podcast natürlich nicht gegen die Dolphins tippen.
Du weißt doch sowieso, dass ich nie. Also das letzte Mal, dass ich gegen die Dolphins getippt habe, ist, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her. Also,
ja, das war das letzte, was der erste Flores, ja.
Ja, wahrscheinlich, ne? Aber ansonsten, wer sonst?
Ich lieb's. Aber ja, kurz. Das Spiel ist 19 Uhr Spiel in Deutschland. Ich glaube, es wird nirgendwo übertragen, außer auf dem Game Pass via DAZN. Thilo, berichtige mich.
Ja, genau. Also nur DAZN Einzelspiel auch. Günther Zapf, nice. Glaube ich.
Ah, cool.
Der Günther. Oh, großartig. Der Günther.
Lass mal reinhören. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, Kevin Balaam heißt er, glaube ich, der Reporter. der quasi alle Siege der Dolphins kommentiert, kommentiert auch, das kommt auch noch dazu. Ja, auf jeden Fall, okay, ihr könnt es auch auf der Zone einzuspielen. Ich werde das diese Saison vielleicht nur ein oder zweimal noch richtig machen. Hab ich das überhaupt mal richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, 19 Uhr, damit wisst ihr Bescheid, am Sonntag, darauf die Woche am Freitag, nicht, dass ihr euch wundert. Und ja, wenn ihr das hört, dann wisst ihr auf jeden Fall schon, wie das Thursday Night Game ausgegangen ist. Aber darüber reden wir hier nicht. Dann, wir haben jetzt hier die Butze wieder voll. Es war wieder eine gute Sache. Ich weiß gar nicht selber, wo ich gerade hingaloppieren will. Abonniert überall, wo ihr uns abonnieren könnt wollt. Lasst uns gerne Feedback da. Lasst uns gerne euren Tipp auch da. Was tippt ihr denn, wie das Spiel der Dolphins gegen die Raiders ausgeht? Schreibt uns gerne und dann, ja, wenn noch wer natürlich die 17 mit mir mittragen will und mir zur Seite springen will, kann es natürlich gerne tun, wenn jeder da natürlich mich an der Klippe stehen will und der Erste sein will, der mich dann runterstürzt danach. Auch gerne das. Lasst uns das wissen. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.